Willkommen zu Defner & Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Mehr Power für Ihr Trading mit dem neuen Turbo 24 von IG, der erste börsennotierte 24-Stunden-Turbo der Welt. Wählen Sie Ihren Hebel und begrenzen Sie Ihr Risiko, ganz ohne Kommission, auf den leistungsstarken Handelsplattformen und Apps. Traden Sie Turbo 24 bei IG, einem Weltmarktführer im Online-Trading. Erfahren Sie mehr auf ig.com. Turbo-Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.
Episode 82, lieber Defner, und es ist die letzte der drei Urlaubsfolgen, also Folgen, die wir vorab aufgezeichnet haben, weil der Kollege Defner ja im Urlaub
war. Eigentlich bin ich ja jetzt auf der Insel sozusagen, aber passend zu meinem Inselzuhause haben wir ein Thema uns ausgesucht.
Was jeden betrifft.
Die Frage, wohnst du noch oder lebst du schon?
Ja, und es geht diesmal um Immobilien. Und ich weiß nicht, wie oft wir hier schon über Immobilien gestritten haben. Der Defner hat ja verschiedentliche schon Gläser umgeworfen, ist rot geworden, hat über Sozialismus 18 Minuten lang doziert. Und deswegen wollen wir es auch nicht alleine machen, über Immobilien reden, sondern haben uns einen ausgemachten Spezialisten eingeladen.
Aus berufenem Munde wollen wir heute zum einen natürlich insgesamt über Immobilien sprechen, über den Markt aus Mieter- und Vermieter- und Eigentümersicht, aber natürlich dann auch fragen, wie geht man denn praktisch daran, wenn man zum Beispiel in Immobilien investieren möchte, sei es in ein Eigenheim, in eine eigengenutzte Immobilie, in fremdgenutzte Immobilien sozusagen, in vermietete oder möglicherweise über Wertpapiere. Wie kann man das auch mit kleinem Geldbeutel machen? All das wollen wir besprechen mit dem einzig wahren Immobilienexperten der Welt. Herzlich willkommen, Michael Fabricius.
Wunderbar. Danke. Du bist der Erste, der diese wunderbare Intro bekommen hat. Also der Defner hat noch nie so angepriesen. Aber wir haben auch, wie gesagt, mal eine Mail bekommen, jemand stand, macht doch mal was über Immobilien, aber ladet euch jetzt jemanden ein, der was davon versteht. Und deswegen haben wir dich eingeladen, das freut uns. Und wir haben so eine, ja, wie soll ich sagen, Tradition bei Gästen. Jeder, der jetzt zu Gast ist, soll sich erstmal in einer Minute in so einer Art Elevator-Pitch vorstellen, soll in einer Minute sagen, was er ist, und dann können die Leute auch entscheiden, ob sie danach noch weiterhören wollen. Also ich würde sagen, Michael, deine Zeit läuft jetzt.
Also ich bin erstmal überwältigt, das ist für mich eine großartige Stimmung hier erstens. Zweitens, mein Name Michael
ohne Fabricius,
wer es vergessen hat, bisher ohne Alkohol, das ist fantastisch. Ja. Ich bin 48 Jahre alt und Eigentümer einer selbstgenutzten Immobilie. Ich wohne in Berlin-Pankow. Und das Tolle ist, ich bin mit diesem ganzen Immobilienmarkt schon seit, fast 25 Jahren, also nicht vertraut, aber ich verfolge ihn als Berichterstatter. Es gab zwischenzeitlich Pausen, weil ich dann auch mal Ressortleiter gewesen bin oder stellvertretender Ressortleiter bei Welt. Jetzt bin ich seit fast vier Jahren leitender Redakteur Immobilien Welt. Und gelegentlich auch beim Kollegen Defner im Studio mal zu Gast, schon mal auch im TV zu sehen gewesen. Und ich würde behaupten, deswegen bin ich zumindest als Beobachter einigermaßen ansprechbar.
Ja? Wie bescheiden.
So. Ja, sehr bescheiden.
So, sehr schön. Ja, die Minute ist um. Ja. Also jetzt wissen alle Leute, es ist ein bescheidener Zeitgenosse und hat sein Licht unter den Scheffel gestellt. Und ich sage euch, nach der einen Stunde wisst ihr, dass ihr eigentlich der führende Immobilien Journalist Deutschlands ist, würde ich mal sagen. Einer, der wirklich auskennt und der es wirklich seit ewig und mit Herz macht und wirklich mit Leidenschaft. Und die erste Frage, die wir natürlich stellen müssen, ist, wie bist du überhaupt Journalist geworden?
Das war so ein bisschen eine Zufalls- oder Bauchentscheidung, muss ich sagen. Ich habe kurz vor dem Abitur dachte ich eigentlich, ich studiere Medizin und hatte auch schon den Test für medizinische Studiengänge absolviert, damals Abischnitt 2.0. Und das war damals gar nicht so schlecht. Das war ein bisschen zu schwach. So, dann gab es damals auch schon
einen
Test.
2.0 hast du.
Aber in Bayern, das ist ja quasi wie 1.0
geworden. Ich hatte 1.5 im allerdings allerdings in Nordrhein-Westfalen auf einer Gesamtschule.
Oh Gott, Gesamtschule. Okay. In Musik und Sport oder sowas, Ellis?
Ich hatte meine Leistungskurse waren Mathe und Physik. Das würde ich noch kurz sagen. Das war nicht so scheiße.
Ich hatte auch mal einen Leistungskurs. Aber heute soll doch wieder unser Gast hier mitkommen.
Genau. Er hatte jetzt schon sein Medizinstudium.
Medizinstudium,
ja.
Also Leistungskurs Bio und Chemie an einem humanistischen Gymnasium.
Da war ja eigentlich der Weg prädestiniert in den OP-Saal.
Ja, eigentlich. Der könnte heute Chefarzt sein. Dann habe ich diesen Test auch absolviert und den sogar so abgeschlossen, weil ich habe 3 Monate trainiert, wie verrückt, diese Konzentrationsübung, den habe ich dann so abgeschlossen, dass ich im Landkreis der Drittbeste war und ich hätte mir den Studienplatz sogar aussuchen können, fast in ganz Deutschland.
Das war wo kommst du her?
Da das Abitur habe ich in Lüdenscheid gemacht. Lüdenscheid. Das ist dann im Sauerland.
Da, wo der Papst so eine Herrenboutique eröffnen wollte damals.
Ich glaube, das war Wuppertal.
Wuppertal.
Aber das ist um die Ecke. Erwin Lindemann. Also wer es nicht weiß, oder den jüngeren Menschen, die kennen das nicht. Einfach mal Erwin Lindemann eingeben. Bei YouTube gibt es einen Sketch von Loyo.
Das ist das schöne Sauerland, deswegen auch ein bisschen so der Ruhrpott-Einschlag. Ne? Nicht wundern, da ist man sozialisiert. Dann war das so. Ich hatte das also fest vorgehabt mit diesem Medizinstudium. Und dann kam aber plötzlich ein Gast aus Köln zu uns zur Schule, hat einen Vortrag gehalten. Das war der damalige Direktor der Kölner Journalistenschule, Heinz D. Stuckmann. Kenner werden den Namen kennen und zu schätzen wissen. Und der hat einen Vortrag gehalten und meinte, werden Sie Journalist, wenn Sie bei uns auf die Kölner Schule kommen, werden Sie später Chefredakteur und können sich dann einen Porsche kaufen, hat er gesagt. Und das fand ich total super. Genial, ich kann mir einen Porsche kaufen. Und dann plötzlich irgendwie, und dann gab es noch einen Urlaub, auch übrigens apropos Urlaub, da wurde ich dann von drei Kollegen meines Vaters, niedergelassene Ärzte, bearbeitet, die alle gesagt haben, Medizin ist vorbei, das ist die guten Verdienste gehören der Vergangenheit
an.
Wirtschaftlich falsch, mach das bloß nicht, studier das nicht, mach was anderes. So, und dann bin ich irgendwie, habe ich mich da beworben und habe dann auch da diesen Test bestanden und bin
Kölner
Journalist geworden.
Ja, Kölner Journalistenschule. Das war damals gar nicht ohne. Und der Porsche lässt auf sich warten. Also wir sind mit dem Fahrrad zusammen hergekommen.
Wobei bei der Welt fahren Chefredakteure ja gerne Porsche. Also vielleicht kommt eine Chance ja noch. Ja,
ja, der Impuls war auf jeden Fall da. Ja.
Okay, aber immerhin bist du jetzt Immobilieneigentümer. Das ist ja auch schon mal fast ein Porsche.
Und Redakteur.
Den Redakteur haben wir jetzt schon. Aber auf der anderen Seite hast du gesagt, du hast deine selbstgenutzte Immobilie. Und das ist ja auch schon eigentlich mehr als ein Porsche in Berlin, eine Immobilie mittlerweile zu besitzen. Also wann hast du die gekauft? Da hast du bestimmt auch mittlerweile eine ganz gute Wertsteigerung gemacht.
Ja, ich habe die gekauft, so kurz bevor das in Berlin richtig losging mit dem Immobilienboom im Jahr 2007. Und da haben wir
noch rechtzeitig.
Neubau.
Habe ich auch gekauft 2007.
Da haben wir 2000 Euro.
Ja, aber in Lüdenscheid sozialisiert. Das,
das ist fast
eher so ein bisschen.
Franken,
Das ist anders. Man ist dann auch ein bisschen zurückhaltender. Also ich bin jetzt echt kein. Also wir haben 2000 Euro den Quadratmeter bezahlt. Das ist für einen Neubau in Berlin-Pankow, in netter Lage, grün, da ist ein bisschen Garten drumherum und so weiter, Sondernutzung, eine nett große Fläche. Und ja, da habe ich eine Wertsteigerung erzielt. Ich mache auch gelegentlich, es gibt ja solche Online-Tools, wo man dann so eine Schnellbewertung machen kann. Und demzufolge hat sich dieser Immobilienwert, auf dem Papier zumindest, schon ungefähr verdoppelt. Also ich kann mich reich fühlen.
Wie, nur 4.000? Wo wohnst du denn? Du wohnst, das muss doch mehr als 4.000 jetzt wert sein.
Also sagen wir mal konservativ gerechnet. Ich mache da immer so einen kleinen Abschlag.
Ja. Wo kriegst du denn was für 4.000 in Quadratmeter?
Aber das ist, glaube ich, auch. Also, wenn das.
Gut. Also, ich würde sagen, du hast es verdreifacht. Also, du kannst dich schon reichen.
Könnte sein. Ich verlasse mich da immer so auf die Zahlen, die in den Gutachterausschüssen da rauskommen und so weiter.
Aber das sind ja keine Marktpreise. Ja, ja, klar. Immer lieber ein bisschen konservativer rechnen, bevor man das Geld verjubelt, bevor dann die nächste Porsche vor der Tür steht auf Pump.
Ja. Und wie kam denn jetzt die Faszination für Immobilien? Die muss man ja irgendwie kriegen. Als Journalist kann man ja auch, viele wollen ja wahrscheinlich Politik machen und wollen ja ganz nah an der Politik dran sein oder wollen Feuilleton machen und Bücher lesen und im Lehnstuhl sitzen. Und du musst ja irgendwie die Faszination für Immobilien bekommen haben.
Ja.
Und wie hast du die gekriegt, dass du dann auch so lange dabei bist?
Ja, lieber Holger, wie du ja weißt, ich war ja mal bei der Berliner Zeitung. Ja, und bei der Berliner Zeitung 1998.
Hast du auch dieses Stasi-Blatt?
Da habe ich mein...
Hast du auch eine Stasi-Akte?
Damals fingen die ersten großen, ich sage mal so, Aufräumarbeiten an bei der Berliner Zeitung. Die habe ich auch noch mitbekommen. Und 1998 habe ich meinen ersten Festangestelltenvertrag als Redakteur unterschrieben in der Wirtschaftsredaktion. Wirtschaftsredaktion deshalb, weil die Kölner Schule, wo ich hierher kam, ist ja eine Wirtschaftsjournalistenschule gewesen. So, also war da der erste Vertrag ein Wirtschaftsredakteursvertrag und ich war dann zuständig für die Immobilienseiten der Berliner Zeitung. Das war ja irgendwie auch so ein bisschen eine Zufallsbegebenheit. Ich fand das irgendwie ganz nett, das waren auch so Stadtteilseiten. Man hat sich so ein bisschen mit Berlin beschäftigt, auch so mit verschiedenen Bezirken und so ist das gekommen.
Früher waren Immobilienanzeigen ja für die Zeitung ein Riesengeschäft. Da gab es nicht nur die großen Anzeigen für Großprojekte natürlich, sondern auch viele, viele Kleinanzeigen. Die sind ja mittlerweile alle ins Internet gewandert auf Portale wie ImmoScout und ImmoWelt, das auch jetzt zu Axel Springer gehört zum Beispiel. Aber in der Zeitung findet sich so wie. Wie hat sich denn da eigentlich der Immobilienjournalismus verändert?
Also das ganze Ding ist natürlich, die ganze Sichtweise hat sich verändert. Also der Immobilienjournalismus, also die Berichterstattung über Immobilien ist viel, viel wichtiger geworden. Die ganze Wahrnehmung ist natürlich viel mehr.
Ich dachte eher weniger.
Naja, früher war das ganze journalistische Geschäft gesteuert wirklich nach der Platzierung in der Zeitung. Da war vorne Politik, dann kam irgendwie Sport, Wirtschaft und irgendwo hinten unten waren dann diese Immobilienrubriken anzeigen und der Immobilienredakteur durfte dann die Lernflächen voll machen, zwischen den Anzeigen so. Und jetzt aber, es ist so, die Rubrikenanzeigen sind ja immer weiter verschwunden. Es Es gibt noch Immobilienteile natürlich, aber wesentlich weniger. Wir machen aber Immobilienberichterstattung ja auch online auf welt.de. Mhm. Und wenn man dort die Artikel hinstellt zum Thema Wohnungsmarkt, Eigentumswohnungspreise, Mietrechtsfragen, dann landen die online ganz oben. Also da war früher, wo die Politik sozusagen normalerweise steht, in der Zeitung steht online die Immobilienberichterstattung. Und das macht natürlich Spaß.
Ja. Klar, und es geht ja, Wohnen macht ja jeder. Und die Frage, ob er sich besser mietet oder besser Eigentum erwirbt, das stellt sich auch viele. Und insofern ist es natürlich ein Thema, was die Leute betrifft. Und das wird auch geklickt. Und das ist schön am Internet, dass auf einmal die Zeitungsstruktur, die klassische, wo man früher hatte,
Politik. Ist total aufgebrochen.
Und das geht wirklich nach Leserinteresse auch. Und das hat auch uns als Finanzteil, wir waren ja immer hinten Finanzen, sind wir auch besser, wenn du den Leuten sagst, hey, so könnt ihr Altersvorsorge machen und so weiter. Das ist eine wunderbare Sache und eine Riesenchance für uns gewesen. Und haben sie genutzt, würde ich sagen.
Ich habe auch manchmal nicht verstanden, wie sich die Politikredakteure so in den Vordergrund gestellt haben, teilweise in den Redaktionskonferenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eben auch manchmal nicht unbedingt das, was die Mehrheit der Leser dann sofort
aber in den Konferenzen interessiert. Ist es
auch so. In den Konferenzen, ja, das stimmt.
Das sind so die Deutschbanker in den Redaktionen, ja.
Ja, genau.
Naja, ich glaube, wenn man ständig natürlich mit den führenden Politikern zu tun hat, da kriegt man so eine gewisse Hybris, ne? Wenn man ja so, ich bin ja, jetzt mit der Merkel geflogen wieder nach Afrika, was auch immer, ja, und so, da hast du schon, ne?
So, jetzt wollen wir nicht zu weit.
Kommen wir zur politischen
Debatte. Kein Kollegen-Bashing hier, ne?
Nein, auf keinen Fall. Kommen wir zur politischen Debatte, die wir hier sehr oft ja geführt haben. Auch zwischen Dietmar und mir. Und es ging einfach da zur Frage, wie ist denn dieses Thema auch so politisch aufgeladen geworden? Was ist da passiert? Das war ja früher, war Mietmarkt und Wohnungsmarkt. Aber es war ja nie diese Riesendebatte. Es hat ja nie Leute auf die Straße gebracht, die da demonstriert haben oder gefordert haben, was zu enteignen oder die Gemüter so hochkochen lassen, dass es ja definitiv hier immer wieder rot anläuft. Was ist passiert?
Wir haben über Jahrzehnte in der alten Bundesrepublik, sage ich jetzt mal so, einen relativ ausgeglichenen Wohnungsmarkt gehabt. Ne? Das war so die demografische Entwicklung war einigermaßen stabil, die Leute sind wenig durch die Gegend gewandert. Und jetzt hatten wir in den letzten Jahren, also innerhalb von 10, 15 Jahren, sind zwei Dinge passiert. Das erste ist eben besagte demografische Entwicklung. Die Leute werden älter und konsumieren etwas mehr Quadratmeter pro Kopf. Ja, das ist auch ein Effekt. Der zweite demografische Effekt ist aber wiederum, sind Wanderungsbewegungen. Die Leute wandern im Zuge der Umwandlung der Gesellschaft in eine Dienstleistungsgesellschaft in die urbanen Zentren. Außerdem kommen noch aus wirtschaftlich schwachen Staaten in Europa kommen die Leute nach Deutschland und auch dann natürlich in die Städte, weil da sind die Jobs. Mhm. In Berlin entsteht alle 15 Minuten ein neues Unternehmen, wird gegründet, muss man auch nochmal
aufpassen. Chef, aufpassen. Ja, der große Berlin-Bescher hier.
Nur gesagt, im Vergleich zu Paris kommt Berlin so ein bisschen spießig rüber.
Du gehst durch Spanien, irgendwie durch Italien, du fragst Deutschland, welche Stadt ist interessant für dich, wo würdest du hinziehen, um Jobs zu suchen? Berlin.
So, Platz okay. Auch in Frankreich, ne?
Das kann ich ehrlich gesagt schwer beurteilen, da bin ich jetzt länger nicht gewesen.
Okay.
So whatever, wir haben die Wanderungsbewegung, aber auch die Binnenwanderung von Deutschland aus den ländlichen Regionen in die Städte. So, das ist jetzt, diese Wanderungsbewegung ist der eine große Faktor. Der zweite große Faktor sind Kapitalbewegungen. Wir haben natürlich eine Zunahme des Kapitalzuflusses in die Immobilienmärkte, vor allem in die Wohnimmobilienmärkte, vor allem in wirtschaftlich stabilen und juristisch zuverlässigen Staaten. Und auch da ist aus internationaler Sicht Deutschland immer an erster Stelle. Israelis, Leute aus Irland, Russen, Asiaten kaufen primär in Deutschland und dort dann auch wiederum primär in Berlin. Das hat man gesehen. In den letzten 5 Jahren hat, glaube ich, der Berliner Wohnimmobilienmarkt mindestens 2-mal die Investitionsvolumina nach London übertroffen. Sogar. Und London ist jetzt nun mal kein kleiner Markt. So, das heißt also, wir haben 2 Nachfrageschübe, die physische Nachfrage am Wohnungsmarkt, aber auch den Kapitalzufluss in den Wohnungsmarkt, der die Preise verteuert. So, und das erzeugt einen gewissen Druck. Welchen Druck können wir gleich nochmal diskutieren? Aber da unter dem Strich entstehen steigende Preise, steigende Kaufpreise und steigende Mieten.
Aber das führt ja auch letztendlich, wenn mehr investiert wird, dazu, dass auch mehr gebaut wird. Aber es reicht offenbar nicht aus für den Bedarf. Wie ist da zum Beispiel in den großen Städten sozusagen das Missverhältnis? Hast du ungefähr einen Überblick?
Also es fehlen deutschlandweit, werden pro Jahr ungefähr 50.000 Wohneinheiten zu wenig gebaut, um die rein rechnerische Nachfrage zu bedienen. In den großen Zentren Hamburg und Berlin ist das Missverhältnis noch größer. Das Problem ist halt, du kriegst die Wohnung nicht so schnell gebaut, wie sie nachgefragt werden. Berlin müsste eigentlich so um die 25.000 Wohnungen pro Jahr fertigstellen, vielleicht sogar 30.000 für einen gewissen Zeitraum, schafft aber nur 17.000 letztes Jahr. Dieses Jahr vielleicht 16.000. Es gibt aber Studien von Bulwin Geser zum Beispiel, Marktforschungsgesellschaft, die sagen, Berlin kriegt gar nicht mehr auf die Kette, ja, und zwar strukturell. Wir kriegen nicht schnell genug Bauland an den Markt, wir haben nicht genug Planungskapazitäten in den Ämtern, aber auch das Bauhandwerk sogar selber hat gar nicht genug Leute, um mehr als 17.000 Einheiten pro Jahr fertig zu bauen.
Gut, jetzt hatten wir die Sache, die Preise steigen, Leute sind unzufrieden, murren rum und wenn es überhand nimmt, dann gehen sie auch auf die Straße, demonstrieren und da kam ja dann die Politik und da kamen wir jetzt zu dem weiteren Thema, dass dann die Berliner Gesetzgeber reagiert hat mit, erstmal gab es ja diese Mietpreisbremse bundesweit und die durfte dann jede Kommune selbst machen, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, hatte man das Gefühl.
Ja, da gab es Regelungslücken, ja.
So ist es. Und dann kam Herr Berlin mit dem lokalen Vorstoß und das muss man dem Kollegen Defner sagen, er hat das erste gesehen, der Trend zum Sozialismus, so hat er das genannt, weil er da wirklich hart reguliert wird. Was ist denn an dieser politischen Reaktion, was ist denn da gut dran an diesem Gesetz? Vielleicht gibt es ja was Gutes auch oder ist es einfach nur verdammenswert, wie der Kollege Defner uns hier wöchentlich
naja,
wissen lässt?
Ganz so. Aber sag, Michael, ja. Sag du erstmal.
Genau.
Das hast du ja noch nicht dazu äußern.
Also Herr Defner holt noch aus im großen Schlag. Ich gehe schon mal in Deckung. Nein, also ich verteidige die Mietendeckel nicht. Ich kann nur versuchen, ihn zu erklären.
Mhm.
Der Mietendeckel ist praktisch eine politisch extreme Reaktion, um das ja zunächst mal so zu sagen. Berlin ist die Stadt der Extreme. Also ich weiß, vielleicht manche Zuhörer hier können Berlin gar nicht mehr hören, aber man muss sagen, es ist beispielhaft für diese eben genannten Entwicklungen. Hier war die Zuwanderung besonders schnell. Hier ist der Kapitalzufluss besonders hoch. Und dann sind die Ämter aber auch noch besonders stark verkrustet und kriegen einfach diese Hardware nicht schnell genug.
Und die Preise waren in Berlin auch besonders niedrig im Vergleich zu München beispielsweise.
Die Preise waren besonders
niedrig.
Es gab
also auch Mietsteigerungspotenzial.
Und das stößt dann auch noch auf besonders niedrige Einkommen. Ja, also das Durchschnittseinkommen in Berlin-Kreuzberg ist halt eben nicht vergleichbar mit einem Durchschnittseinkommen in Hamburg oder München. Deswegen, wenn die Leute da sagen, wieso ist doch alles noch günstig in Berlin, muss man das immer mal in Verhältnis setzen und die Erschwinglichkeit betrachten. So, und da haben wir natürlich, wenn jetzt innerhalb von 8 Jahren wie in Berlin die Angebotsmieten um 100% steigen, dann denken die Leute natürlich zunehmend, oh, ich verliere hier jegliche wirtschaftliche und räumliche Bewegungsfreiheit. Die Wahrnehmung, finde ich, muss man zunächst mal akzeptieren. Und in der Geschwindigkeit, wie das passiert ist, in der Geschwindigkeit und in der Intensität erfolgt jetzt eben entsprechend die politische Reaktion. So muss man das einordnen. Und damit ist der Mietendeckel gemeint, der sozusagen über das Ziel, also genauso wie manche Angebotsmieten über das Ziel hinausschießen, schießt auch dieser Mietendeckel über das Ziel hinaus. So kann man das nur erklären. Ja.
Weil ich finde ja, das Mietendeckel wäre ja schön und gut, wenn man sagen würde, es ist ein Mietendeckel. Aber es ist der Name ist ja nicht nur Programm. Zum einen wird natürlich gedeckelt, aber das ganz Krasse bei diesem Gesetz finde ich ja, dass es ein so krasser Eingriff in die freie Marktwirtschaft, auch in die soziale Marktwirtschaft ist, in das Vertragsrecht und so weiter, dass man sagt, du musst als Vermieter teilweise ja auch deine Mieten senken, wenn sie jetzt hier willkürlich staatlich festgelegten Obergrenzen nicht mehr entsprechen, beziehungsweise wenn sie über diese festgelegten Obergrenzen dann, die ja sehr niedrig angesetzt werden und dann auf dem Mietspiegelniveau von 2013 da berechnet werden und so weiter, also fast willkürlich und dann überhaupt kein Unterschied mehr gemacht wird, sozusagen kein großer, welche Lage, welche Ausstattung eine Immobilie hat und dann wird ein Vermieter dazu gezwungen, möglicherweise deutlich seine Miete zu kürzen und das ist für mich so ein Eingriff, wo ich dann eben Sozialismus rufe und sage, das geht zu weit. Da wird ein Vermieter wirklich enteignet, weil er um seine vertraglich vereinbart. Das war ja, wenn die rechtlich einmal frei geschlossen sind, diese Verträge, kann ich nicht mehr nachvollziehen, wie man sowas dann willkürlich nachträglich mit einem Gesetz sozusagen ad absurdum führen kann. Da ist versagt für mich irgendwie, es muss ja eine Art Bestandsschutz, finde ich, schon geben. Ja, für künftige Sachen kann man, ich hole gerade mal raus. Das ist eine 18-Minuten-Frage. Ja.
Wir werden das gleich alles.
Ich finde, die kann man. Wie kann man sowas verstehen? Wie kann sowas sich ein Gesetzgeber ausdenken und wird sowas dann am Ende vor dem Verfassungsgericht Bestand haben, deiner Meinung nach?
Also, dann muss ich jetzt ganz kurz noch die Frage beantworten, wie kann sich ein Gesetzgeber sowas ausdenken? Nochmal zur Einordnung. Dieser Mietendeckel ist ja eigentlich eine SPD-Idee gewesen und da ging es anfangs auch mal darum, die Mieten, wenigstens den Mietenanstieg so auf Inflationshöhe runterzubringen. Dann haben die Linken in Berlin das geändert, das Thema gewissermaßen, übernommen, gekapert und da diese tatsächlich relativ willkürliche Tabelle herausgearbeitet. Und in dieser Tabelle geht es ja, werden Immobilien also bewertet, nicht nach der Lage oder nach der Verwertbarkeit, sondern nach Baualtersklassen. So, und je älter, desto weniger wert ist sie jetzt plötzlich laut dieser Tabelle. Das hat auch mit dem Mietspiegel gar nichts mehr zu tun. Ja? Also in Prenzlauer Berg kannst du denn in einem Gründerzeit-Altbau, wo du jetzt 12 Euro bezahlst, musst du unter Umständen künftig nur noch 8 Euro bezahlen.
Und 12 Euro ist möglicherweise günstig für eine schicke Altbauwohnung, die saniert ist, weil das sind ja eigentlich die begehrten Wohnungen. Im Prenzlauer Berg gerade zum Beispiel. Ja?
Diese nachträgliche Absenkung auf diese Tabelle steht in Paragraph 4 dieses Mietendeckelgesetzes. Und dieser Paragraph 4, da sind eigentlich alle sehr, sehr sicher und zuletzt auch das Bundesinnenministerium,
wird abgeräumt werden. Also selbst die Juristen, die auch Gutachten geschrieben haben, es gibt insgesamt 5 mir bekannte Gutachten, davon haben 2 gesagt, der Mietendeckel könnte durchgehen, 3 sind dagegen.
Aber Rot-Rot-Grün stört das ja. Diese Gutachten stören sie ja überhaupt nicht. Dann ist es doch eher mehr Populismus, was sie da machen und sagen, ja, seht ihr, wir tun was und denen ist egal, ob es dann hinterher vom Verfassungsgericht
sozusagen... Die Frage, die ich mich erstelle, ist, wenn jetzt der Artikel 4 nicht gültig ist, wird das ganze Gesetz dann abgeräumt oder wird dann nur Artikel 4 rausgenommen und dann der Rest wird weiter Bestand haben?
Nee, das ist sogar relativ üblich. Bei verfassungsrechtlichen Kontrollverfahren ist es sogar fast üblich, dass immer nur ein Teil des Gesetzes in Karlsruhe gekippt wird. Dieser Paragraph 4 könnte also gekippt werden. Der andere Teil des Mietendeckels, wo es also um 2 Jahre Mietenstopp geht und dann ab 2021 oder 2022 wieder eine Anhebung der Miete im Rahmen der Inflation, das könnte durchaus möglich sein. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die Bundesländer eine gewisse mietrechtliche Kompetenz vom Bundesgesetzgeber zugeschrieben bekommen haben. Also da würde ich sagen, das kann man juristisch debattieren. Da würde ich nicht sofort den Mietendeckel abschreiben. Als Vermieter
würde
ich schon...
Also ob Berlin das überhaupt machen darf, ist ja die eine Frage.
Ich würde schon als Vermieter damit rechnen, dass es sein kann. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht weniger als 50%, dass ein Teil des Mietendeckels irgendwie durchkommt und irgendeine Art von Bremse in Bestandsmietverträgen passieren kann. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das geplante Normkontrollverfahren da alles kennt.
Und ich glaube, wir sagen es ja auch oft in diesem Podcast, dass wir dieses Thema auch so oft diskutieren, weil es natürlich nicht ein Berliner Lokalthema ist, sondern weil das hier ein Pilotprojekt ist und die SPD und die anderen sagen ja auch schon, das wollen wir am liebsten bundesweit ausrollen, das wird sicher ein großes Wahlkampfthema werden. Und von daher muss man sich auf solche Dinge auch als Investor zum Beispiel bundesweit möglicherweise einstellen. Und also das muss man in seine Kalkulation mit einbeziehen.
Sehr guter Punkt. Wo wir auch immer drüber streiten, ist ja die Frage, Wohnen ist ja kein normales Gut. Und das sage ich ja immer wieder. Es hat was mit es ist ein soziales Gut. Es geht nicht um Würstchen verkaufen oder um irgendwas. Es geht um das Gut Wohnen.
Würstchen ist auch wichtig. Nahrung ist auch wichtig.
Ja, aber Wohnen ist ein ganz spezielles Gut. Und da gibt es ja auch, da hat auch das Bundesverfassungsgericht ja einige Urteile gesprochen, wo es sagt, Wohnen ist nicht ein ganz normales Gut wie jedes andere auch. Es hat nichts mit einer Aktie zu tun.
Sondern aber Wohnen, es gibt kein Grundrecht, dass jeder in Deutschland im Prenzlauer Berg oder wo auch immer wohnen kann.
Das stimmt, aber es gibt trotzdem schon eine Sozialbindung von Wohnen. Und da glaube ich schon, dass
das
anders
ist. Schon. Ja.
Und deswegen finde ich, ist es ein sensibleres Thema als jetzt, weiß ich nicht.
Aber wenn einer an den Kudamm zieht und jetzt für 20 Euro irgendwie eine schicke Dachwohnung dort mietet und jetzt per Gesetz gezwungen wird, sozusagen der Vermieter, diese 20 Euro auf, keine Ahnung, 12 Euro zu senken, dann profitiert vor allem der Reiche und nicht der arme Sozialleidende. Und der sozusagen, da frage ich mich, wo ist da die soziale Ausgleich in diesem Gesetz? Aber
Also da ist der Mietendeckel tatsächlich funktioniert, er geht wie so eine Sense über den Markt. Und deswegen sind natürlich die großen Absenkungs, das große Absenkungsdelta gibt es dann in diesem oberen Preisbereich auch, wo denn der sozial zu schützende Mieter sich gar nicht aufhält. Aber Holger hat das ja schon angedeutet, man muss ja sehr genau schauen, um was für Wohnverhältnisse wir da jetzt eigentlich reden. Und da geht es jetzt ja nicht um denjenigen, der neu nach Berlin kommt, aus München nach Berlin zieht und sich denkt, super, ich kann 15 Euro bezahlen, sondern es geht um denjenigen, der eine Familie hat oder eine Rente hat, eine kleine Rente, beispielsweise 400, 500 Euro im Monat bezahlt für eine kleine Wohnung und eine Mieterhöhung bekommt von 100 Euro in einem Jahr, 100 Euro nochmal, vielleicht eine Modernisierungsmieterhöhung und sich plötzlich einer Miete von 800 Euro gegenüber sieht. Und da fängt es dann an, problematisch zu werden und auch verfassungsrechtlich relevant. Und Holger, du hast es angedeutet, das Verfassungsgericht hat ja schon mehrfach auch Rechtsprechungen bestätigt oder auch Gesetze bestätigt, die ganz klar das Eigentumsrecht eines Vermieters an der eigenen Wohnung einschränken. Ja, immer in der Abwägung der Interessen der verschiedenen Marktteilnehmer. Und ich kann aber zitieren, Holger, ich habe ein Zitat mitgebracht.
Sehr schön, er hat ein
das
Zitat.
Das kann ich ja mal ganz kurz vorlesen. Ein Verfassungsgerichtsurteil von 2001. Die Verfassung erlaubt es dem Gesetzgeber, die Interessen der Allgemeinheit bei Fragen der Bodenordnung in stärkerem Maße zur Geltung zu bringen als bei anderen Vermögensgütern. Das heißt, die Wohnung ist ein anderes Vermögensgut als
ein Auto
oder ein Auto ist ja kein Vermögen, ist ein Konsumgut, als die Aktie oder als ein Goldbarren oder sowas ähnliches. Da habe ich ein anderes Eigentumsrecht und muss als Vermieter, und das ist übrigens beim letzten Verfassungsgerichtsurteil zum Thema Mietpreisbremse auch gewesen, als Vermieter muss ich damit rechnen, dass der Staat auch immer wieder mal neue Gesetze schafft, die unter Umständen meine bisherigen Gewinnerwartungen auch einschränken.
Also meinst du, ein Vermieter, ein Immobilienbesitzer muss im schlimmsten Fall wirklich auch mit Enteignung rechnen? Wir haben ja dieses Volksbegehren Deutsche Wohnen enteignen in Berlin und dann gibt gibt es ja diese politische Forderungsspirale, die sich da hochgeschraubt hat, bis Herr Kühnert dann sagte, ja, eine Einzelperson soll sowieso nicht mehr als 2 Wohnungen besitzen und alles darüber hinaus soll dann doch enteignet werden oder vergesellschaftet, wie er das dann immer so schön ausdrückt. Also ich meine, kannst du dir vorstellen, dass es dann so weit geht in einer freien marktwirtschaftlichen Grundordnung, dass hier wirklich dann auch private Wohnungsbesitzer enteignet werden?
Also ganz ehrlich, das halte ich nicht für realistisch. Ja, weil denn so viele, also das ist ja immer eine Abwägung der gesellschaftlichen Interessen. Und wenn du durch solche Enteignungen auch den Neubau komplett abwürgst beispielsweise, also das wirtschaftliche Geschehen komplett zum Erliegen bringst, dann ist ja wiederum das gesamtgesellschaftliche Interesse getroffen und dann müsste auch wieder Karlsruhe sowas canceln, so eine Enteignung. Man muss aber unterscheiden zwischen Deutsche Wohnen enteignen, das ist jetzt ein größerer Konzern, den einfach komplett zu enteignen. Da muss natürlich, also erstens muss da wahnsinnig viel Geld bezahlt werden. Zweitens musst du das auch sehr, sehr genau begründen. Auf der anderen Seite gibt es in der Geschichte der Bundesrepublik aber auch jede Menge Enteignungen. Es ist also nicht so, dass jeder Hausbesitzer hier völlig geschützt wäre vor dem staatlichen Eingriff. Ich erinnere nur an die vielen, vielen, das sind mehrere 10.000 Enteignungen, die es gegeben hat im vergangenen Jahrhundert im Zuge des Braunkohletagebaus oder jetzt auch immer noch. Da wurden natürlich Leute von ihren Grundstücken und Häusern enteignet, relativ schnell, handstreichartig, weil das Interesse an der Energieversorgung höher lag als das individuelle Eigentumsinteresse an dem eigenen Häuschen. Und die Leute haben auch jetzt keinen Marktwert bezahlt bekommen, sondern da wurde dann so ein bisschen gerechnet, was ist das Grundstück wert, was ist das Mauerwerk wert sozusagen, also nur die Hardware. Und dann haben die so ein verkehrstechnische...
Oh, das sind ja ziemlich alte Steine hier. Ja, also wieder Beschaffungswert.
Dann haben die so eine verkehrstechnische Entschädigung bekommen. Na, super. So irgendwie, ja, hier hast du 60.000 Mark und Dankeschön und Tschüss und damit musst du jetzt klarkommen. Das heißt also nur grundsätzlich, Enteignung ist auch in unserem Rechtssystem möglich, aber in der Abwägung der Interessen halte ich selber die Wahrscheinlichkeit, dass Konzerne enteignet werden, um das irgendwie dann öffentlich zu vermieten, für sehr gering.
Wäre die Frage, Enteignung hast du jetzt nicht unbedingt als die Lösung gesehen, weil ja doch der Neubau stranguliert wird. Was wäre denn die beste Möglichkeit, um die Preise vielleicht auf andere Art und Weise runterzubringen, ohne jetzt gleich mit der richtigen Keule zu kommen? Gibt es da irgendwie ein Patentrezept?
Ja, das ist ja, also da hätte die Berliner Regierung und übrigens, Dietmar, das hast du eben auch schon angedeutet, ne, auch andere Städte überlegen ja. Ne? Also in Frankfurt gibt es eine Initiative, so eine Art Mini-Mietendeckel zu machen. In Hamburg gibt es eine Initiative, die erkläre ich gleich. In München wird auch ein Volksentscheid angestrebt, auch für so eine Art Mietendeckel. Also das ist jetzt nicht, an der Stelle wirklich nicht nur Berlin. Da müssen Vermieter also auch woanders damit rechnen. Ansonsten hätte aber Berlin hätte wesentlich schlauer gehandelt, wenn die sowas Ähnliches machen würden wie Hamburg. Hamburg plant eine Bundesratsinitiative für eine etwas tiefere Kappungsgrenze. Also es gibt ja die beiden Instrumente, die Mietpreisbremse für neue Mietverträge. Die deckelt ja den Neumietvertrag 10% oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete. Die Kappungsgrenze.
Aber Neubauten sind ausgenommen.
Neubauten ab Oktober 2014 sind ausgenommen sogar. Und da gibt es noch 2 andere Ausnahmegeschichten. Die Kappungsgrenze gilt für laufende Mietverträge, für Bestandsmietverträge. Mhm. Und in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten ist die Kappungsgrenze 15% alle 3 Jahre. Um so viel darf ich die Miete erhöhen. Ja. Und da kannst du natürlich ansetzen. Du kannst natürlich dieses Bundesgesetz könntest du nehmen als Land und sagen, wir senken mal die Kappungsgrenze für die nächsten 3 Jahre auf 5%. Oder auf 10%. Das plant Hamburg, soweit ich weiß. Und damit sind die auch immer noch nicht durch. Und damit hättest du viele Mieter in den Beständen schon mal geschützt vor Mieterhöhungen. Ich würde sagen, die Hälfte der Aufregung auch in Berlin hätte man damit abräumen können. Mhm. Dann könnte man zusehen, dass die Mietpreisbremse strenger geahndet wird, also strenger geprüft wird, ob die Leute sich daran halten. Wenn man das getan hätte, also das geltende Recht anwenden, hätte man sich den ganzen Mietendeckel-Wahnsinn, glaube ich, sparen können.
Verlassen wir aber vielleicht das Thema Wohnungspolitik und überlegen mal, wie der Markt insgesamt aussieht und ob es denn Sinn macht, in diesen Markt überhaupt noch reinzugehen, entweder mit einer eigengenutzten Immobilie oder mit einer vermieteten. Viele sprechen ja auch von der Immobilienblase, denn die in letzter Zeit sind die Preise einfach stark gestiegen, überall in Deutschland, nicht nur in den großen Städten. Kann man da jetzt noch guten Gewissens Immobilien kaufen, auch angesichts dieser angesprochenen politischen Risiken und möglicherweise einer Blase? Gibt es solch eine Blase aus deiner Sicht?
Also aus meiner Sicht gibt es lokale Preisblasen, würde ich sagen. Wobei, das ist ja immer so ein bisschen relativ. Und natürlich wisst ihr das besser als ich, ja? Als
Nein, wir wissen es nicht.
Ihr wisst besser, wann eine Blase ist.
Ne? Naja, also, das weiß man immer erst danach. Du weißt immer, wenn es dir geblasst ist, dann kannst du sagen, es war eine
dann
Blase.
Dann kannst du mit Sicherheit sagen, es gibt Hinweise darauf, wenn die Bewertungen zu hoch sind oder wenn die Preise steigen und dann auf einmal noch stärker immer steigen, weil alle Leute nach steigenden Preisen noch reingehen in den Markt, dann ist es ein Zeichen für eine Blase. Aber das kann länger gehen,
Das gleiche Problem
gibt es natürlich auch im Immobilienmarkt. Ja, woran soll ich jetzt erkennen, ob ich eine Preisblase habe? Also du hast natürlich zwei Renditevarianten, ähnlich wie beim Sachwert Aktie, habe ich bei der Immobilie eine Wertsteigerungsrendite. Also ich kann darauf spekulieren, dass irgendwann in 5 oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren, dass es irgendjemanden gibt, der mir die Immobilie zu einem höheren Preis abkauft. Ja, schön, davon kann ich ausgehen. Ich habe aber natürlich auch so eine Art Dividende. Also das ist einfach die Mietenrendite, die ich habe. Und die hängt tatsächlich sehr vom politischen Umfeld ab, ja, wie wir sehen. Das kann sein, dass sie plötzlich verschwindet, diese Mietrendite. Hängt aber auch natürlich von anderen Parametern ab, ne? Also vom Einkommen, von der Einkommensentwicklung vor Ort. Ja. Gibt es da Wirtschaftswachstum, gibt es Zuwanderung, ziehen da viele junge Leute hin? Das sind alles Parameter, die mir auch die ganzen Experten eigentlich immer zurufen, wenn es um die Frage geht, wo kann man generell hin und wo ist generell Risiko.
Also Lage, höre ich da raus. Also muss man Lage, ist es nicht immer noch der wichtigste Parameter, wo man es kauft?
Nee, es ist leider, also ich muss nochmal an einer Stelle vertiefen, was diese Miete angeht. Ne? Da haben wir ja immer diesen berühmten Parameter, den Vervielfältiger. Ja? Der Vervielfältiger, also das steht für die Anzahl Jahresmieten, die ich bezahlen muss für eine Immobilie. Und in Berlin sind wir mittlerweile bei Vervielfältigern oberhalb von 30 oder sogar bei 35. Das heißt, ich zahle 35 Jahresmieten, um eine Wohnung kaufen zu können. Das machen Leute immer noch. Morgen Nachmittag treffe ich einen Investor aus Norwegen, der gerade in Spandau das 35-fache der Jahresmiete gezahlt hat und sich irgendwie ausgerechnet hat, dass er da sogar eine positive Mietrendite erzielen könnte.
Das ist ein KGV von 35 auf Aktien übersetzt. Das ist genau ein KGV.
Und wobei man sagen müsste, streng genommen müsste man dann nur die Dividendenrendite mit reinrechnen, weil sozusagen die Preissteigerung kommt ja nochmal dazu.
Das ist bei sozusagen jetzt aber nur auch so, aber das KGV, ne? Also wenn du sagst KGV, hat ein KGV von 35, wobei wenn er es gehebelt macht, also wenn er nicht das gesamte Eigenkapital macht, sondern Fremdkapital macht, was ja quasi umsonst ist, dank der Notenbank, die wir ja auch immer häufiger hier besprochen haben, dann kann man auch das KGV von 33 auf 27 oder 25 runterbringen, weil ja nur ein Teil Eigenkapital ist. Aber das ist trotzdem noch teuer im Vergleich zu Aktien. Und da ist die Frage, lohnt sich das? Und da hast du ja gesagt, der Typ meint, es würde sich lohnen. Warum?
Also wir können auch gleich nochmal zu der Finanzierung kommen wir ja vielleicht noch, ne? Ja, ja. Weil da gibt es nämlich noch die dumme Sache mit der Entschuldung, mit der Rückzahlung.
Ach so,
aber die
Schuldenmacher alleine ist ja, es muss immer rückgezahlt werden.
Dann kommt der Schuldensüder.
Auch wenn der Zins null ist. Ich sag dem Defner immer, selbst wenn der Zins null ist, du musst ja irgendwann den Kredit zurückzahlen. Das hat der Defner noch nicht verstanden. Aber
du machst das Prinzip Potato und rollst irgendwie, machst einfach Immobilienflipping und gibst es irgendwie weiter und hoffst darauf. So machst es der Schweizer. Aber worauf hofft der Investor in Spandau? Der hofft natürlich, dass er die Immobilie jetzt so renovieren kann und so schnell modernisieren kann, dass ein paar Wohnungen stehen leer, dass er neue Mieter bekommt, die deutlich mehr Miete bezahlen. Das würde also rechnerisch das KGV wiederum absenken. Und dass die alten Mieter irgendwann vielleicht ausziehen. Er kann natürlich auch ein bisschen die Miete da erhöhen. Und zwar
Mietendeckel ist da jetzt nicht viel drin.
Das ist genau der Punkt. Der Mietendeckel durchkreuzt diese Renditerechnung für die Anfangsmietrendite in diesem Objekt. Und das muss ich einfach als Investor in solchen Märkten mit in Betracht ziehen. Ja, ist so. Also du kannst nicht einfach nach Berlin gehen, das 35-fache bezahlen und glauben, geil, ich kann modernisieren, ich kann irgendwas machen und habe dann innerhalb von 10 Jahren bin ich hier im Plus.
Gibt es denn eine goldene Regel, nach der man Immobilien kauft? So ein paar Anhaltspunkte. Du hast ja ein paar schon genannt. Wo ist Zuzug? Wo ist was vibrierend? Wo ist deine Ökonomie, die geht? Wo ist ein steigender Einkommen? Gibt es noch mehr irgendwie, dass man sich da in das Viertel hinbegibt und mal guckt, was da los ist? Ist das ein guter Tipp? Oder was wären so goldene Tipps, die du geben könntest, wenn man wirklich das kaufen will?
Frage ich auch immer nach. Ne? Ja. Aber du hast gerade schon selber einen Punkt angesprochen, der ist gar nicht so schlecht. Also ich kenne einen ganz altgedienten Investor aus Köln, Christoph Karl, das ist der Chef von Jamestown. Das ist jetzt ein ganz anderer Sektor, der macht geschlossene Fonds. Ja? Irgendwie ein- oder zweimal im Jahr legt er einen geschlossenen Fonds auf. Seit, ich weiß nicht, 30 Jahren macht er das. Und sehr erfolgreich. Also soweit ich
für
weiß...
Wohnimmobilien?
Gewerbeimmobilien, und zwar in den USA. Okay. Deswegen, also ganz anderer Sektor jetzt. Ich nehme den nur als Beispiel. Weil der macht Folgendes. Der geht los, fährt dorthin, wo dieses Bürogebäude steht und gibt sich nicht mit dem Exposé zufrieden und liest da irgendwelche Eckdaten einfach nur raus, sondern der geht dorthin, quartiert sich in einem Hotel ein, direkt in der Nachbarschaft von der Immobilie und geht morgens einmal um den Block und abends auch nochmal um den Block. Und der schaut genau hin, was für Menschen sind da unterwegs, wie bewegen die sich, wie sind die Verkehrsströme, wie ist das Leben um die Immobilie drumherum. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt so eine Investition tätigen würde, die wahrscheinlich die größte Investition im Laufe meiner Anlegergeschichte meines Lebens ist, ja, wenn ich von einer 500.000 oder so spreche, ich würde das auch so machen. Nur mal von der Herangehensweise her. Hinfahren, gucken, wenigstens morgens und wenigstens abends, also wenigstens an zwei verschiedenen Tageszeitpunkten die Gegend um die Immobilie erkunden. Dann kriegt man schon ein Gefühl dafür, ist das was Lebendiges oder nicht. So. Dann geht es natürlich in der Mikrolage um dieses Lage-Lage-Lage-Ding, Holger. Da kommst du nicht drum rum. Ja. Aber was nützt das, ja? Wenn du weißt ja nicht genau, wie ist denn der Weg zur nächsten Busstation oder zur nächsten Tramstation. Es gibt dann einfach noch so ein paar Makroparameter, würde ich sagen. Also ich würde gucken, die Einwanderungsstatistik der einer Stadt kann man sich angucken. Man kann, wenn eine Universität vor Ort ist oder in der Nähe, ist schon mal gut, dann weiß ich, dass auch immer wieder junge Leute dorthin ziehen. Dann schaue ich mir die Einkommensentwicklung an, wie schon gesagt, oder auch schaue ich, ob es da Unternehmen gibt, ne, die da vor Ort für Arbeitsplätze sorgen. So, und dann kommt aber ein Punkt, den ich sogar fast noch wichtiger finde, als das mit dem Lage-Lage-Lage-Ding. Ja, das wollte ich nämlich noch sagen. Es gilt auch bei Immobilien das Aldi-Prinzip. Der Gewinn liegt im Einkauf.
Aha. Das predigen wir hier auch im Podcast. Ne? Ja. Wir sind ja auch große Aldi-Gänger und Lidl-Gänger. Ja.
So, und es nützt nichts, wenn ich, oder anders, warum soll ich in Spandau das 35-fache bezahlen und mich denn irgendwie rumärgern mit Gesetzesgebungen und mit Mietern, Entschuldigung, aus Vermietersicht ist es ja so, wenn ich in anderen mittelgroßen Städten mit Universität, mit einer stabilen Wirtschaft für das 15- oder 18-fache kaufen kann in einer Immobilie, übrigens Holger, im Bestand, ganz wichtig, dass sie natürlich in einem ordentlichen Zustand sich befindet. Wenn ich nach 5 Jahren erstmal die ganzen Hauptleitungsstränge sanieren muss, ist auch schlecht, dann geht die Rechnung auch nicht mehr auf. Also eine Immobilie in guter Lage in einer netten Stadt, in ordentlichem Zustand, da muss man gucken, die Wohnungseigentümerprotokolle, ja, was sind da eventuell für Sanierungsaufgaben
drin aufgelistet. Wohnungseigentümerversammlung, das ist der Horror jedes Jahr.
Du bist doch auch, Holger, du bist auch Mitglied einer Eigentümergemeinschaft.
Ich weiß das, da geht meine Frau immer hin. Aber ich weiß, es ist diese Protokolle sich anzuschauen, um zu sehen, in welche Hausgemeinschaft, wobei wenn man es Fremdvermietung, und du hast ja jetzt ja eher den Fall für Fremdvermietung hier angesprochen, also sonst kann man ja nicht sagen, auch nehme ich Erfurt oder München oder weiß ich nicht, Weimar oder Leipzig. Es ging jetzt eher um Fremdvermietesache. Wenn ich mir Eigenvermiete, will ich es ja da kaufen, wo ich ja irgendwie
dann
hin will.
Guckst du dir dann auf jeden Fall das an.
Ich glaube, wenn man selbst einzieht, ist es noch wichtiger, dass man die Protokolle sieht. Und wenn man fremd macht, das, guckt man sich auch die Protokolle an. Ist das auch wichtig?
Ja, natürlich, weil sonst geht deine Rechnung, wie gesagt, nicht auf. Was ist, wenn du irgendwie eine Wohneigentümergemeinschaft
wenn
irgendwie
so Chapitz wohnt,
in Chemnitz
so ein Aufwiegler. Ach,
ja, oder im Gegenteil, oder ein Bremser vielleicht. Ja, du hast dann irgendwie, vielleicht bringst du sogar noch extra Eigenkapital mit.
Der kann ja auch wieder reinziehen. Also ich meine, ganz vermeiden kannst du sowas dann natürlich.
Du kannst nicht. Das Wohnungseigentumsrecht wird ja auch demnächst geändert. Die Sanierungsschwelle soll ja sinken sozusagen. Die Entscheidung für eine Sanierung soll ja einfacher werden. Auch das ist übrigens ein zunehmendes Risiko gewissermaßen für Investoren. Ich gehe also in eine Wohneigentümergemeinschaft rein und denke mir so, ach, da wird die nächsten 10 Jahre schon nichts passieren. Ich habe jetzt irgendwie meine 200.000 Euro Eigenkapital
investiert. Dann sagen die aber, wir wollen jetzt das Haus pink streichen und dann...
Ja, oder wir wollen das energetisch
von der Mehrheit gezwungen.
Oder Dietmar, wir wollen energetisch sanieren. Jetzt kommt nächstes Jahr das Klimaschutzpaket und da gibt es neue Förderungen.
Also hast kein Vetorecht sozusagen.
Nee, Zukunft. Das Vetorecht, das wird das wird geringer gewichtet und es kann also sein, dass du in eine Wohneigentümergemeinschaft gehst, schöner Altbau, Chemnitz, Halle, irgendwas und plötzlich sagt die Eigentümergemeinschaft, so, jetzt wollen wir eine neue Heizung, neue Fenster und eine Fassadendämmung. Und dann musst du einfach mal 30.000 oder 50.000 Euro nachschießen.
Also das sind immer die Risiken, die man dann einfach auch mit beachten soll. Aber ich finde vor allem dieses Prinzip vorher einfach mal anschauen. Und das war ja immer wenn so eine riesen Immobilienblase irgendwo ist und wo die Preise einfach ständig steigen, wo man denkt, jedes Jahr 20%, da will ich auch mit dabei sein. Und die größte Blase war in Deutschland ja eigentlich der Ostimmobilienboom damals nach der Wende, wo dann sehr viel steuerliche Förderung ja nach Ostdeutschland. Und die Leute haben aus Steuervorteilen blind gekauft und niemand hat da irgendwie mal geguckt, was kaufe ich denn da in wo auch immer.
Und dann kam das böse Erwachen.
Eisenhüttenstadt oder sowas. Ja. Und dann hast du irgendwelche Wohnungen gekauft, die nie vermietet wurden. Und das war ja, da sind viele, viele extrem reingefallen. Also das ist ja, glaube ich, bei Investitionen, da muss man wirklich auch gucken, dass man nicht irgendwie was aus dem Prospekt, diese schönen Hochglanzprospekte, die man immer vom Maklern bekommt,
dass man die wirklich überprüft. Ne?
Makler ist jetzt natürlich auch so ein Thema, da könnte man noch einen extra Podcast
drüber machen.
Das ist
ein extra Thema, ja. Aber
das sind auch wieder Kaufnebenkosten, die entstehen, das ist das eine. Nee, aber das andere sind dann eben tatsächlich die Angaben. Wir haben in Deutschland in gewissen Marktbereichen und bei gewissen Vermittlern leider wirklich eine relativ schlechte Informationsqualität, muss man sagen. Und zwar jetzt nicht nur, was die Exposés angeht, sondern auch überhaupt, was die Preise angeht. Ja, wir haben in Deutschland, würde ich sagen, fast im europäischen Vergleich im Grunde genommen die schlechteste Mietpreisstatistik und die schlechteste Kaufpreisstatistik überhaupt. Wir haben nur diese Gutachterausschusswerte, die erhoben werden, aber in den verschiedenen Kommunen auch nach unterschiedlichen Vorgehensweisen. Die sind dann auch immer 2 Jahre alt, das ist auch gar nicht so einfach zu bekommen. Und da sehe ich auch nicht, das sind ja Grundstückswerte im Grunde genommen, ich sehe dann nicht konkret, was ist bei der letzten Eigentumswohnungstransaktion um die Ecke denn tatsächlich gezahlt worden. Das sehe ich nirgends. Da bin ich total auf die Information des Dealers, ich sage jetzt echt mal Dealers, vor Ort angewiesen, der irgendwie sagt, ja, hier ist billig. Ne? Und
so, das natürlich mit ImmoScout oder solchen Portalen, dann eben kannst du ja mal gucken.
Kann man das vergleichen? Geht das gut? Es gibt da gute Daten zu haben?
Nee, das sind Angebotspreise. Also im Moment ist ja der Markt auch so überrannt, dass das, was man auf vielen Online-Portalen sieht,
viel zu teuer ist,
sind eigentlich die Sachen sogar, die fast schwer zu vermarkten sind. Mhm. Also das, was ich jetzt sozusagen nicht innerhalb von 2-3 Monaten über Mund-zu-Mund-Propaganda loswerde, das landet dann bei diesen Portalen. Das ist schon mal kein gutes Zeichen.
Okay.
Und dann in diesen Portalen werden natürlich auch relativ hohe Kaufpreise aufgerufen.
Haben wir es erstmal probiert, ne?
Und kannst du immer noch runtergehen. Ne? Natürlich kann man auch immer noch daran gehen, aber man sollte immer so ein bisschen über den Daumen gepeilt davon ausgehen, dass das, was auf diesen Portalen zu sehen ist, in den gefragten Regionen 10% zu teuer ist mindestens.
Aber man kann ja immer einfach dann verschiedene Makler mal ansprechen und versuchen zu verhandeln. Ja, also wenn man natürlich gleich am Anfang sich verliebt in eine Wohnung, was man als Investor sowieso nicht machen sollte, dann zahlt man jeden Preis.
Sollte man auch bei Aktien nicht machen. Dann gibt es sehr viele Parallelen.
Ja? Du bist nie verheiratet, sondern nicht gierig sein, sondern einfach immer versuchen, ein bisschen zu verhandeln. Wenn man merkt, da geht nichts, dann hat man irgendwann mal so ein Gefühl für den Preis. Man muss einfach so, finde ich, dann schon wirklich viele Wohnungen dann auch mal besichtigen und so weiter, bis man so sich wirklich dann entscheiden kann und sollte. Aber das ist das eine, wie finde ich das richtige Objekt, aber die Finanzierung ist natürlich bei Wohnungen, die ja immer in der Regel zum großen Teil auf Kredit gekauft werden und finanziert werden, und momentan haben wir natürlich auch dank der EZB, aber vor allem auch durch Marktbedingungen, weil die Bundesanleihe ja als sicherer Hafen gefragt wird und Maßstab ist sozusagen für die Hypothekendarlehen auch, wo es ja Minuszinsen gibt und die natürlich auch die Hypothekenzinsen deutlich gedrückt haben, noch nicht im Negativbereich. Aber,
könnte es demnächst gehen. Die KfW hat es ja schon angekündigt.
Für Sonderdarlehen. Mhm. Aber wie schätzt du momentan die Finanzierung ein? Worauf sollte man denn bei einer Finanzierung achten? Wie hoch kann der Finanzierungsgrad sein zum Beispiel? Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich eine Wohnung, die erste, die ich gekauft habe,
das war ein Fehler, 110%
finanziert. Ne? Also mit Kaufnebenkosten finanziert. Ja, das war 97, das hat damals die Banken haben das damals, ja, immer wenn es im Boom nach oben geht, dann werden die Banken auch mal in Sachen, und das ist natürlich, der Schuss kann nach hinten losgehen. Ne? Aber was würdest du da raten? Also worauf achtet man bei der Finanzierung?
Also zunächst mal, weil Holger, du das gerade so angedeutet hast mit den KfW-Förderdarlehen, das ist ja im Rahmen des KfW-Wohneigentumsförderungsprogramms, die Nummer habe ich jetzt gerade nicht parat, aber die müssen das machen, damit die überhaupt konkurrenzfähig bleiben im Vergleich zu anderen Standardhypothekendarlehen, weil auf dieses KfW-Darlehen, das wird ja durchgereicht durch die Hausbank, und die Hausbank legt nochmal eine Marge da oben drauf, und zwar von ungefähr 0,75%. Ja, das heißt also, du musst den KfW-Zins nehmen, da addierst du 0,75% und dann hast du den Endpreis. So, wenn du dir jetzt aber mal anguckst, zu was für Konditionen kriegst du ein 10-jähriges Darlehen als Schuldner mit einer guten Bonität, das kriege ich ja sogar für weniger als 0,75, also in manchen Gebieten. Das heißt, damit ist die KfW komplett rausgepreist. Deswegen müssen die an die Banken, also im Binnenverhältnis zur Hausbank, einen Minuszins weitergeben, damit inklusive Marge dann irgendwie ein konkurrenzfähiger Zins dabei rauskommt.
0,75% Punkte Marge?
Gesagt, so roundabout.
Ja, aber wichtig ist jetzt, aber wichtig ist, wie hoch kann denn die Beleihung sein einer Immobilie, dass ich einigermaßen noch einen guten Zinssatz bekomme, und ab wann wird es dann wirklich
Eigenkapital,
also da experimentiere ich auch immer wieder hin und her mit den Berechnungen und mache und starte auch immer wieder mal solche Anfragen bei Dr. Klein oder Interhyp, und ich würde sagen, da ist jetzt so die Schallgrenze, ab der der Zins wirklich so spürbar ansteigt. Spürbar, aber da reden wir jetzt so von 30, 40 Basispunkten vielleicht.
Also 0,3 Prozentpunkte.
Ja, 10% Eigenkapital.
Also wenn, wenn 90%,
du kannst 90% fremdfinanzieren und kriegst noch einen vernünftigen Zinssatz.
Ja, absolut. Habe ich letztes noch mal getestet, da habe ich letzte Woche gerade noch so eine Abfrage gemacht und da habe ich eine 15-jährige Zinsbindungsfrist eingegeben, einen Kaufpreis von 300.000, Schuldner mit durchschnittlicher Bonität, Wohnung irgendwie auch Durchschnittsgröße, das waren alles so Durchschnittswerte. Und da habe ich dann bei 10% Eigenkapital Zinsen gesehen, so von um die 1%. Okay. Effektiv.
Okay. Also, aber dann müssen Sie in den Kaufnebenkosten schon mit drin. Also,
nein, die sind ja nicht drin.
Die, sind, aber die kommen raus oder top, raus. Ne?
Ja, die muss ich vorher bezahlen.
Genau, die muss ich vorher bezahlen. Genau. Aber die musst du, die willst du, die 10% ist wirklich.
Also du hast ja in der Regel nochmal 15% Kaufnebenkosten, ne? Genau. Die musst du dann haben sozusagen.
Die, als Eigenkapital. Die sind nicht mit dabei.
Und dann nochmal. In Berlin schon, weil hier langt ja der Staat besonders stark zu. Unser wohnbaufördernder rot-rot-grüner Senat.
Wobei die Makler noch mehr zu lang mit 7,14%.
Das ist ein anderes Skandalthema, finde ich absolut. Das habe ich ja auch schon mal hier angeprangert. Ja, weil ich meine, das hat auch nichts mit Marktwirtschaft zu tun. Aber das wird ja auch zum Jahresanfang nächstes Jahr geändert, dass Maklerkosten bei Kaufkosten auch geteilt werden dann.
Künftig. Guter Punkt. Da könnte man fast ein bisschen drauf spekulieren. Weil in den Gebieten, wo im Moment noch der Käufer alleine die Provision zahlt, also es sind ja auch so Gepflogenheiten. Ja. Das steht ja auch nirgendwo fest, das ist ja unregelmäßig. Das Interessante ist aber, hier haben wir einen unregulierten Markt, der aber keine sinnvollen Marktpreise hervorgebracht hat. Ne? Das ist ja das Merkwürdige, sondern so eine komischen Gepflogenheiten, die sich an Landesgrenzen orientieren oder so. Also in den Gebieten, wo der Käufer im Moment alles bezahlt, könnte es sich sogar lohnen, weil jetzt abzuwarten mit dem Kauf. Mhm. Weil wenn der nämlich jetzt einen Makler beauftragt oder der kauft über einen Makler eine Wohnung, bezahlt der in diesen Gebieten künftig höchstens noch die Hälfte der Provision, die insgesamt anfällt. Ja. Die Regelung soll ja so laufen, der Käufer, also der meistens ist es ja der Nicht-Auftraggeber des Maklers, soll nicht mehr bezahlen müssen als der Verkäufer, also der Auftraggeber das getan hat. Ja. Das heißt also, das muss nicht am Ende auf insgesamt 7,14% hinauslaufen in Summe, sondern es kann auch sein, dass der Verkäufer zum Beispiel sagt in Berlin, Makler, ich möchte dir nur 2% bezahlen für die Vermittlung, dann muss der Käufer auch nicht mehr als 2% bezahlen. Wow. So, da sehen wir, das könnte also unter Umständen tatsächlich schon so auf 3-4 Prozentpunkte Kaufnebenkostenersparnis hinauslaufen. Wenn man da mal ein bisschen rechnet, unter Umständen lohnt sich das sogar mit kühlem Kopf mal 4-5 Monate sogar abzuwarten. Kommt drauf an. So, aber die Kaufnebenkosten, ansonsten Grunderwerbsteuer ist in manchen Bundesländern 6% oder sogar 6,5. Da kommt einiges dazu. Und bei einer Immobilie, die jetzt zum Beispiel 400.000 Euro wert ist, jetzt wieder Berlin, da kenne ich mich jetzt leider mal am besten aus, da bezahle ich dann einfach mal locker für den Makler 28.500 Euro. Dann habe ich weitere Nebenkosten, Grunderwerbsteuer und komme auf, wenn ich noch Eigenkapital mitrechne, 20% Eigenkapital jetzt dazu, dann muss ich 100.000 Euro muss Cash auf dem Konto haben,
um 400.000
mir leisten zu können. Das, ist in, das ist aber auch in Europa einzigartig. Das gibt es in keinem anderen Land. Dänemark, Holland, Schweiz, Österreich, da muss man gar nicht weit weggehen. Es ist so schwer, ist die Einstiegsschwelle ins Wohneigentum so hoch.
Wie und ich finde, da müsste die Politik ran und einfach diese Notarkosten senken, die Grunderwerbsteuer senken und vor allem diese Maklerkosten senken, dass die, ich finde, die muss einfach der Verkäufer komplett tragen, weil der kann die dann auch richtig verhandeln und der zahlt auch nie einem Makler 7% dafür, dass er einmal die Wohnung aufsperrt. Das ist so, das hat doch mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Was ist da deine Meinung?
Die wollte ich kurz hören. Ja, ich habe da schon, ich habe da auch schon viel drüber geschrieben, habe mir auch schon viel Ärger bei Maklern eingehandelt. Also sogar so einen großen Ärger, das darf man gar nicht erzählen. Ich glaube, man hat auch der Anzeigenabteilung gedroht.
Ja, das ist der Skandal.
Aber das wollen wir jetzt hier nicht weiter ausbreiten. Auf jeden Fall, da deckt sich tatsächlich unsere Meinung. Denn dort, wo es aufwendig ist, eine Immobilie zu verkaufen, also anders, wenn ich in Berlin eine Immobilie verkaufen will, wenn ich meine Wohnung jetzt verkaufen wollen würde, in schönen grünen Pankow, da Nähe Schloss, da hänge ich einen DIN A4-Zettel ans Tor, wo hier, ich verkaufe meine Wohnung.
Oder bei ImmoScout oder ImmoWelt eben.
Übers Wochenende und ich habe nach zwei Tagen habe ich 30 Anrufe. Ja. So, das ist überhaupt nicht schwer. Und ich muss ja noch nicht mal ein Exposé machen. Ich muss wahrscheinlich noch nicht mal einen Energieausweis vorzeigen.
Sperr's einmal auf.
Und dann sperre ich einmal auf. Die Leute kommen
und dafür nimmt ein Makler 30.000 Euro oder mehr wahrscheinlich bei deiner Wohnung.
So, und dann, warum? Und da finde ich, da stimmt, also da ist kein sinnvolles Preis-Leistungs-Verhältnis kommt da zustande. So, und zumal der Makler ja nicht mal so richtige Gewährleistungs- Ansprüche erfüllen kann. Ja? Also von wegen, ich habe einen korrekten offiziellen Wert ermittelt. Der macht ja keine gutachterliche Tätigkeit, der Makler. Der prüft auch nicht die Katastereinträge oder ähnliches. Der prüft ja nur die Marktlage.
Und behauptet immer, er ist der Anwalt des Kunden. So ein Bullshit. So. Er ist einfach ein reiner Verkäufer, der Hochglanzprospekte erstellt und einmal auf. Das sind Monopole, die du mal angehen sollst, der Monopolbekämpfer. Staatlich geschützte Monopole, die Makler
haben. Überhaupt nicht für die Makler.
Nein, hast du nicht, aber
ich bin immer dagegen gegen Monopole. Das bin ich immer. Das ist, ja, ist was ich mich noch frage, als zweites, was die Rendite ja auch senkt, ist die Grundsteuer. Und da wird ja auch heimlich irgendwie erhöht und die musst du ja jedes Jahr zahlen. Ich weiß, was wir jedes Jahr zahlen müssen. Und das könnte ja dann, wenn ich mir eine Eigentumswohnung habe, selbst genutzt, wird das dann so eine Art zweite Miete für mich.
Aber die musst du als Mieter ja auch zahlen. Also das macht ja keinen Unterschied, ob du Mieter oder Vermieter oder sozusagen bist. Weil die Grundsteuer zahlt ja immer derjenige, der in der Wohnung wohnt. Der Mieter, du kannst sie als Vermieter weiter belasten oder wenn du selber in der Wohnung wohnst, zahlst du
nur, wenn ich mir eine eigengenutzte Immobilie habe und dann denke, ich wohne da mein Leben lang kostenlos, dann habe ich natürlich die Nebenkosten für Strom, Müll, diese ganzen Sachen. Dann habe ich die Grundsteuer, die immer weiter steigt und dann habe ich möglicherweise noch Modernisierung. Was muss ich denn an solchen Dingen noch mit beachten?
Das ist schwer zu sagen, was laufende Kosten angeht. Übrigens, ich muss noch ganz kurz eine Lanze brechen für die Makler. Ja, nicht, dass es ja schon wieder Ärger gibt das nächste Mal. Es gibt natürlich auch Maklertätigkeiten, die tatsächlich werthaltig sind und anspruchsvoll. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Bad Harzburg oder am Stadtrand von Hildesheim ein Haus von meinen Eltern oder von der Oma verkaufen will, das ist natürlich nicht so einfach. Da muss der Makler schon ein bisschen genauer hinschauen. Da muss er überlegen, ob man die Immobilie so ein bisschen refurbished oder ähnliches. Muss also anstrengend.
Aber dann ist es ja auch eine Dienstleistung für den Verkäufer. Sozusagen.
Das ist richtig. Da kommen
und dann kann er da auch seine 7% wegen mir bekommen. Ja. Aber wenn es so einfach ist wie in Berlin, warum soll der 7% Maklerprovision? Ja. 7,14
so oder so sollte es eine Sache
sein. Das ist doch der Wahnsinn. Ja? Und dann kann ich als Verkäufer sagen, okay Makler, hier so einfach. Ich beauftragte dich zwar, aber du kriegst 1% oder nicht mehr. Basta.
Ja. Und ich bezahle dich nach Aufwand. Genau. Also nach Preis-Leistungs-Verhältnis.
Nach Aufwand, aber du kannst mit ihm verhandeln. Aber der Verkäufer kann ja in einem Markt, der so überreizt ist wie der Berliner, nicht verhandeln. Ja? Also das ist der Käufer der Immobilie.
Sozusagen. Ja, richtig.
Der kann nicht verhandeln.
Ja. Jetzt kurz noch zu den Nebenkosten. Die sind ja eigentlich. Das ist ganz ehrlich, für mich ist das auch ein Aufregerthema und ich muss mich da selber auch immer echt ein bisschen
guter bremsen. Mann, aber er kann das einfach. Vitus kann das besser.
Ja, er kann
das
besser.
Wie wir hier Lässigkeit
fundieren. Ja, das ist super.
Der muss ihn nicht mal aufregen, der kann das ganz in Ruhe mal erzählen.
Ja, dafür laden wir auch ab und zu mal Gäste ein.
Das können wir es auch selbst machen, hast du recht? Gut, jetzt kommen wir zu den Nebenkosten.
Wir müssen uns ein bisschen beeilen.
Ja, wir haben noch 10 Minuten.
Wir haben noch 10 Minuten,
ich will jetzt Nebenkosten hören. Ich habe eine Eigentumswohnung, Immobilien, will jetzt wissen, ob ich da im Alter, wie viel ich da noch zahlen muss. Weil das ist diese Idee, dass ich da
umsonst lebe. Das ist die Frage, meinst du eine selbstgenutzte Immobilie?
Also ich
kaufe und ziehe ein.
Genau, ich kaufe, ziehe selbst ein, habe dann das Gefühl, dann muss ich ja im Alter keine Miete mehr zahlen. Und dann denke ich wohne for free drin. Was denn so nicht ist, weil die Nebenkosten sind. Und dann aber auch noch Grundsteuer und
Modernisierungszuschlag. Aber das musst du ja als Mieter auch alles zusätzlich zur Miete zahlen. Aber du sparst dir die Miete, die sparst du dir.
Du hast natürlich
und all die Nebenkosten zahlst du als Mieter genauso. Also ich meine...
Ein Unterschied als selbstnutzender Eigentümer ist natürlich im Vergleich zum Mieter, beim Mieter kommen unter Umständen auch diese Kosten an, aber du hast natürlich direkt zu tun mit Sanierung, Instandhaltung und unter Umständen vor allem auch energetische Sanierung. Ja? Und da muss man jetzt echt mal genau hinschauen als Kaufinteressent, was in den nächsten 2 Jahren an Gesetzgebung kommt oder in den nächsten 5 Jahren, was so Klimaschutzthemen angeht. Ne? Also das kann sein, Holger, dass du jetzt in deiner schönen in deinem Wohneigentum lebst. Und in 5 Jahren kommt der Gesetzgeber und sagt, du musst jetzt aber deine Gasbrennwerttherme im Keller ersetzen durch eine Hybridheizung. Und bitteschön, hier ist jetzt die Pflicht, ab 2030, jeder muss eine solarthermische Anlage aufs Dach schnallen. Und da hast du in einem Mehrfamilienhaus im Prenzlauer Berg, wo Altbausubstanz ist, da musst du neue Leitungen ziehen, dann hast du plötzlich jetzt eine Kostengrößenordnung, da ist die Grundsteuer ein Witz dagegen. Da musst du plötzlich unter Umständen 30.000, 40.000 Euro nachschießen. Du bist also als selbstnutzender Eigentümer nicht unbedingt davor gefeit, dass nochmal irgendwann Kosten entstehen. So oder so, überleg mal, wie lange. Ja. Wenn du dir das ganze Rentenalter dir anschaust, du bist ja dann 20, 25 Jahre in Rente. Wenn du an einem Haus 20 oder 25 Jahre nichts machst, dann ist es totally outdated. Du bist dann einfach, die Substanz ist dann einfach, die fängt an zu gammeln. Mein
selbstgenutztes Eigentum hier niederschwatzen. Ich habe mir gedacht, sie wohnen da.
Die Kosten, die Instandhaltungskosten
werden total unterschätzt. Für Straßenbau was berappen, wenn da ein Weg hingelegt wird, Anwohnerbeteiligung, und wenn eine neue Kläranlage gebaut wird. Bei uns auf dem Land ist das so. Da werden immer die Anwohner, also wo ich herkomme, so vom Bauernhof, da werden die Anwohner auch zur Kasse gebeten. Also das ist alles
also die Instandhaltungsrücklage.
Ja, das ist das eine fürs Objekt, aber eben für Wege oder was auch immer Kosten. Steueraspekte. Früher war das ja ganz wichtig, da gab es ja große steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten bei Wohnungen, wie gesagt, und da wurde dann auch viel Schindluder damit getrieben. Wenn man jetzt eine Wohnung als Investor kauft, was kann man da steuerlich noch rausholen? Gibt es da Aspekte, die Sinn machen überhaupt, oder sollte man jetzt den steuerlichen Aspekt einfach komplett außen vor lassen?
Also, wenn du eine
Investitionsentscheidung.
Ja, ich finde, also ich bin der Ansicht, es sollte nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Also bei einer Standardimmobilie. Mhm. Da kannst du ja die Zinskosten zum Teil geltend machen. Bei einer vermieteten Immobilie kannst du die Zinskosten geltend machen.
Also aber das, was du an Verlust machst, kannst du geltend machen.
Ne? Richtig.
Also, ja, Miete abzüglich Zinskosten, wenn du dann Verlust machst, dann kannst du das
absetzen. Genau, ja. Richtig. Aber bei den Zinskosten, die wir jetzt haben, oder bei den Zinsgrößenordnungen, die wir haben, finde ich, ist es eigentlich fast nicht mehr ausschlaggebend. Ja. Interessant ist es denn, wenn ich jetzt wirklich steuerlich interessiert bin, motiviert, kann man Denkmalschutzimmobilien sich suchen. Mhm. Da gibt es tatsächlich immer noch ein paar Anbieter, die auch darauf spezialisiert sind. Okay. Und da kann ich echt Cherrypicking machen. Also da gibt es in irgendwelchen Vororten, vor allem in Ostdeutschland, so, ich weiß nicht, südlich von Leipzig oder so, da gibt es wirklich auch tolle Gründerzeit-Altbauten. Mhm. Da gibt es die Denkmalsonder-AFA noch da drauf. Und die ist dann interessant, wenn ich ein hohes zu versteuerndes Einkommen habe.
Also dann kann ich Sonderabschreibung machen und einfach abziehen.
Ja, dann kriegst du, die Sanierungskosten kannst du dann da abziehen. Und zwar zu einem Anteil. Und das ist dann echt interessant. Mhm. Das muss man dann sehr genau durchrechnen. Ja.
Aber Denkmalschutz ist auch wirklich teuer. Das muss man auch berechnen dann. Ne?
Also das ist, die Baukosten sind teurer, aber auch die Abschreibungsmöglichkeiten.
Genau. Aber dafür hast du einen niedrigen Einstiegspreis, einen relativ niedrigen Einstiegspreis und hast hinterher eine frisch sanierte Immobilie, die dann auch ein paar Jahrzehnte hält. Ja. Ne? Das muss man immer in diesen zeitlichen Abläufen auch sehen. Ansonsten würde ich sagen, Privatanleger sollten auf steuerliche Aspekte nicht so achten. Das ist so ein kleiner, netter Nebeneffekt, aber der macht nicht die Renditerechnung schön.
Die Immobilie muss ich schön machen, nicht die Steuer. Das ist immer so, wenn man erst Steuergründen was macht, dann gibt es ein anderes Steuerregime und zack, ist die Rendite.
Vor allem meistens wird es in die Preise einkalkuliert vom Verkäufer. Ja. Ja, Baukindergeld und so Sachen sind ja auch, das wird ja gleich mal draufgeschlagen, weil weil man weiß, die haben jetzt ein bisschen mehr Geld zur Verfügung und sind bereit, mehr zu berappen. Und wenn dann so ein enger Markt da ist, dann wird es natürlich sofort auf die Preise draufgeschlagen. Und dann
das sind die Maklerverbände natürlich anders. Ne? Die sagen natürlich, Baukindergeld, tolle Sache ist das gewesen, wir brauchen mehr davon und eine Verlängerung.
Die Makler sind top.
Jetzt müssen wir auch für die Menschen was haben, möglicherweise, die sich nicht gleich eine Immobilie selbst kaufen können. Also nicht gleich eine ganze Immobilie, sondern die jetzt vielleicht denken, ich will Immobilie anders investieren. Was die bitte noch?
Ach so, ich wollte aber schon nochmal.
Was willst du jetzt gerne sagen?
Nein, wir sind ja noch nicht ganz durch mit der selbstgenutzten Immobilie.
Willst du noch mehr was fragen?
Ich finde, also wir müssen schon nochmal unterscheiden, worauf man bei einer selbstgenutzten Immobilie achten soll, die man zum Beispiel auch dann im Alter oder so nutzen will.
So altes Gerecht.
Ob die dann, weil viele bauen sich ja dann ihr Traumhaus auf die grüne Wiese und so weiter und mit irgendwie, keine Ahnung, drei Kinderzimmern und dann irgendwie 5 Jahre, 10 Jahre später sind die Kinder schon aus dem Haus und so weiter.
Ja, da lebst du.
Und dann sitzen sie da in dieser Bude und können Garten nicht mehr machen irgendwann mal. Also ich finde da, man muss mehr perspektivisch dann auch bei einer selbstgenutzten Immobilie auch seine Lebensverhältnisse in Zukunft dann beachten. Was würdest du da empfehlen? Ne?
Also da reden wir jetzt ja wirklich so um so eine grundlegende Lebensplanungsidee. Ne? Und da sind die Deutschen ja auch ganz besonders im europäischen Vergleich. Der Deutsche kauft sich einmal im Leben einmal eine Immobilie.
Einmal.
Und meistens ist es ein Einfamilienhaus irgendwo. Das wird gekauft zum größten Teil dann, wenn Kinder geplant sind, unterwegs sind oder schon da sind. Dann hat man das Haus und dann ziehen nach 15 bis 20 Jahren die Kinder aus und das ist viel zu groß. Und normalerweise in anderen Ländern, in Holland zum Beispiel, verkaufen die Leute das dann an die nächste Familie und ziehen selber in die Stadt oder in kleinere Wohnungen. Mhm. Das geht da so gut, weil die besagten Kaufnebenkosten so niedrig sind. Also so, und hier in Deutschland hat das bisher ganz gut funktioniert, weil einfach die Kaufpreise in früheren Jahrzehnten für diese Häuser auf dem Land relativ niedrig waren. Jetzt muss man aber echt sagen, jetzt kommt wieder was dazu. Ich komme immer mit meinem Klimaschutzthema, aber nicht, dass ich da jetzt, ich bin da jetzt gar nicht politisch interessiert, aber you have to face it. Ja? Also du bist bei diesen Einfamilienhäusern musst du echt damit rechnen, dass der Staat irgendwie in 5 Jahren kommt, so du musst jetzt eine Wärmepumpe einbauen. Deine Ölheizung ist veraltet, deine Gasbrennwerttherme musst du austauschen.
Ja schon an, ne?
Und
ja schon
selbst wenn du das nicht machst, was passieren wird, ist, die Heizkosten werden massiv steigen. Gas und Öl wird künstlich verteuert werden in den nächsten Jahren. Die Grünen haben jetzt ja gerade auf ihrem Parteitag beschlossen, wenn die jetzt so eine CO2-Umlage machen könnten auf den Öl- oder Gaspreis, wäre das gleich mal 3 bis 4 Mal so hoch wie das, was die Bundesregierung jetzt beschlossen hat. Das heißt also, ein Familienhausbetrieb für 2 Leute in Rente mit einer alten Heizung kann echt mal plötzlich statt 800 Euro 1.600 Euro im Jahr kosten oder 2.000 oder so. Da muss man aufpassen. Das macht dann sofort die ganzen Rechnungen zunichte. Das ist der Betrieb einer Immobilie. Ist echt eine technische Aufgabe. Und da muss man sich mit befassen. Es wäre insofern von der Lebensstrategie her ideal, wenn ich erstmal eine Wohnung kaufe, dann verkaufe ich die, dann kaufe ich ein Häuschen, dann verkaufe ich das, dann ziehe ich wieder zurück in eine Wohnung.
Also altersgerechte Wohnung. Mit den Lebensumständen einfach mitkaufen und verkaufen.
Der Vorteil ist natürlich, was die Strategie angeht, die altersgerechte Wohnung ist natürlich ein super Ding. Wir haben die Babyboomer, die jetzt in Rente gehen. Das heißt also, wenn überhaupt eine Immobilie in den nächsten 30 Jahren sehr hoch nachgefragt sein wird, dann ist es die altersgerechte, barrierearme oder sogar barrierefreie Wohnung, die so gelegen ist, dass man die mit dem ÖPNV gut erreichen kann. Und da sind wir wieder bei den Parametern. Ne?
Okay, also wer Fremdgenutzte nimmt, der sollte auf jeden Fall darauf Rücksicht nehmen oder achten, dass es auch für ältere Menschen dann...
Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde halt immer klug ist, wenn man zum Beispiel, oder wäre zum Beispiel, dass du dir sagst, ich kaufe mir erstmal eine Fremdgenutzte, die ich erstmal vermiete und die ich aber potenziell dann als Alterssitz dann nehme, zum Beispiel in der Stadt. Das ist die Defner-Strategie. Altersgerecht, recht umgebaut, zentral in der Stadt und so weiter, weil die meiste Zeit des Alters, des Lebens bist du ja dann doch wieder möglicherweise allein zu zweit, ohne Kinder oder was auch immer und so diese Zeit im Einfamilienhaus, die kannst du ja eigentlich auch mit Miete oder sowas überbrücken, ja?
Wenn du die ganz große Familie. Das ist ein bisschen so einfach die Frage der Lebensplanung. Wie gesagt,
das ist die Defner-Strategie. Ich merke schon, da wird ein Buch rausbringen.
Du kannst übrigens auch die Immobilie, die du selbst nutzt, natürlich später in eine sogenannte Umkehrhypothek umwandeln. Ne? Also wenn du jetzt nicht vererben willst an Kinder, du kannst natürlich deine teuer bezahlte Eigentumswohnung in Berlin irgendwann an die Bank abgeben. Mhm. Diese Angebote gibt es auch immer öfter. Und da gibt es diese sogenannte Rückwärtshypothek oder Umkehrhypothek. Ja. Das ist eine Wette auf ein langes Leben. Ne? Da kriegst du ein Niesbrauchrecht, du bleibst in der Hütte wohnen und die Bank zahlt dir monatlich oder jährlich einen bestimmten Betrag. Die zahlt sozusagen den Kaufpreis stückweise ab, natürlich nur einen kleinen Teil davon. Je länger du aber lebst, desto mehr Geld kriegst du von der Bank. Es gibt auch immer öfter diese Angebote und ich bin sicher, im Zuge der Verrentung der Gesellschaft
wird auch die Hütte verrentet.
Wird das zunehmen, wenn diese Angebote zunehmen?
Ja, macht absolut Sinn. Warum muss ja immer dieses ganze Ding dann vererben? Ne? Also, dann kannst du sie auch selber ein bisschen verbrauchen. Ne?
Sehr schön.
Dein Vermögen. Ja.
So, es gibt noch andere Möglichkeiten. Du hast gefragt, Holger, wie kann man denn noch in der Immobilie?
Genau, die Frage kommt jetzt noch.
Ja, die wollte ich auch noch kommen. Genau. Ich meine, jetzt kommen wir da hin.
Jetzt kommen wir zu diesem Aspekt.
Jetzt kommt der Aspekt, wenn ich jetzt nicht so viel Geld habe und nicht mehr mit dem Ganzen, wir haben ja schon gemerkt, dass es nicht so einfach ist. Lage, dies, das, Kaufpreis. Wenn ich es einfach einfacher machen will, welche Möglichkeiten gibt es noch, an dieser Asset-Klasse Immobilien irgendwie teilzuhaben? Die ganz besondere Asset-Klasse ist, anders als Aktien oder Anleihen.
Genau, also Aktien ist das Stichwort. Du kannst natürlich Immobilienaktien kaufen, aber damit beteiligst du dich einfach an Unternehmen. Das sind ja meistens große Stakeholder. In Deutschland Vonovia, LEG Immobilien,
Deutsche Wohnen. Die dann möglicherweise wirst du dann enteignen. Ne?
So, und da siehst du dann, was da passieren kann. Das sind auch dann Klumpenrisiken. Eventuell die Deutsche Wohnen in Berlin ist im Juni sehr abgestraft worden. Als der Mietendeckel kam, ist die Aktie mal locker um 30% abgestiegen. Und ist jetzt gerade wieder dabei zu erholen. Aber da muss man eben schauen, das ist eine Beteiligung an der Bewirtschaftung von Mietimmobilien so und an dem Gewinn. Das kann man machen, aber irgendwie, ich würde sagen, nur so nebenbei. Das kann nicht das Hauptinvestment sein. Es gibt natürlich noch andere Aktien. Leider in Deutschland sehr wenig börsennotierte Immobiliengesellschaften. Es gibt REITs.
Das ist dann in Amerika?
Das ist eine Unterkategorie von Immobilienaktien, die aber dann nur in den USA sind. Da kannst du auch investieren. Ne? Über die Nasdaq kannst du natürlich daran. Das sind besondere Unternehmen, die besondere steuerliche Vorteile genießen. Die kaufen Wohnimmobilien, bewirtschaften die und müssen einen bestimmten Anteil an die Anleger ausschütten. In der Regel sind das 90% des zu versteuernden Erlöse. Das ist schon relativ viel, hört sich super an. Aber der Nachteil ist, diese REITs sind relativ intransparent. Bei der Vonovia, da weiß ich relativ genau, wo die was bewirtschaftet. Das steht auch in den Geschäftsberichten, die Häuser und so. Das kann ich einigermaßen nachvollziehen. Bei den REITs kaufe ich immer so ein bisschen aus deutscher Sicht so ein bisschen so eine Blackbox.
Aber die Aktien haben ja das Nachteil, man hat ein Aktienrisiko. Ist ja wie eine Goldmine. Dann haben die zwar auch Gold und fördern das, hat man so eine stabile Komponente drin. Aber wenn jetzt irgendwie der Aktienmarkt crasht, dann wird eine Vonovia mit nach unten gehen. Dann wird sie vielleicht nicht ganz so fallen, wenn man sagt, naja, die haben Substanzwerte drin und die werden immer irgendwie eine Miete haben und die Miete wird nicht gleich mit crashen, nur weil der Aktienmarkt crasht. Aber man hat dann ein Aktienrisiko und man hat ein Immobiliending. Also es ist halt so eine Mischform. Man hat halt nicht dieses Schöne, wenn ich eine eigene Wirtschaft die Immobilie habe, da wird ja nicht jeden Tag ein Preis draufgeklebt. Ja. Dann sehe ich ja gar nicht, wenn es
steigt. Aber auf der anderen Seite hast du bei der Aktie dann möglicherweise auch die Chance, die mal ein bisschen zum Schnäppchenpreis zu bekommen, wenn die Deutsche Wohnen wegen dieser politischen Risiken in Berlin so extrem verprügelt wird und der Markt reagiert oft über an der Börse, das weiß man ja. Und da gibt es ja auch das Net Asset Value, den Net Asset Value, also die Bewertung sozusagen nach ihren Vermögenswerten. Und da kann man ja mal gucken, ist der Börsenwert drunter oder drüber? Mhm. Das ist ja ein ganz gutes Problem.
Die Kennzahl bei den deutschen Immobiliengesellschaften ist die FFS, Funds from Operations. Das ist sozusagen das, was sie an Mieterlösen und an sonstigen Geschäftserlösen haben. Die betreiben ja auch Verwaltungen und sammeln Gebühren ein und so weiter. Das ist da die Kennzahl, die FFS. Und da sind die Vonovia jetzt zum Beispiel relativ erfolgreich. Aber es gibt noch eine andere Variante, das habe ich letztens selber auch ausprobiert. Mhm. Es gibt ja noch neuerdings das Crowdinvesting.
Und werden wir auch oft gefragt hier von unseren Usern und unseren Hörern.
Und dann gibt es Projekte kannst du dich beteiligen. Oder wie läuft das
genau? Das habe ich ja letztens sogar selber einmal ausprobiert. Da habe ich mal 500 Euro in die Hand genommen und selber investiert. Da gibt es solche Anbieter wie Bergfürst oder Zinsbaustein. Bei Zinsbaustein gab es schon mal bei einem Projekt Ärger, aber ansonsten habe ich bisher nicht viel mitbekommen. Das funktioniert so, das sind praktisch direkte Projektentwicklerfinanzierungen, die gemacht werden. Da kann man ja auf der Website sehen, da wird ein Haus gebaut, irgendwo ein Wohnhaus mit 4 oder 6 oder 8 Wohneinheiten. Und diese Crowdfinanzierer sammeln dann extra Eigenkapital ein, was dem Projektentwickler, der dieses Haus baut, über eine Eigenkapitalschwelle bringt, die die Gesamtfinanzierung dann wieder günstiger macht. Also du, im Grunde genommen spielst du da die Rolle der Eltern oder der Oma, die ein bisschen Geld hinzuschießt zum Wohnungskauf.
Aber du gibst ein Darlehen, aber ein Nachrangdarlehen.
Genau, das ist die Frage, wie rangig ist das?
Du bist dritt-, viert-, fünftrangig, du bist wirklich am Ende der
Verwertungskette. Also die Bank wird als erstes dran, erstmal bedient und beziehungsweise wird als letzter.
Wenn es schief geht. Und schon in der Bauphase möglicherweise. Dann versteigert die Bank zwangs, holt sich ihr Geld raus, ihre 60% und möglicherweise bleibt da nicht mal mehr übrig und dann hast du einen Totalverlust.
Ganz klar, von der Risikostruktur her ist das zu vergleichen mit einem geschlossenen Fonds. Das ist wie eine unternehmerische Beteiligung, wie damals irgendwie auch bei Schiffscontainern oder bei Windrädern.
Die sind eigentlich immer baden gegangen.
Die sind immer baden gegangen. Aber da muss ich jetzt sagen, der Tracking Record bisher bei den Immobilien, der ist ein bisschen
immer
anders.
Nach oben ging im Markt. Das ist ja schön, wenn der Markt immer steigt. Ja? Aber wenn dann mal die Blase irgendwann mal platzt oder was auch immer, oder der Markt um 20-30% einbricht.
Deswegen habe ich auch erstmal nur 500 Euro in die Hand genommen.
Und hast du schon was gesehen und was passiert? Hast danke für das Ding und was passiert dann?
Das ist ja das Tolle, du kannst ja die Baustelle irgendwie angucken. Ne? Und dann, du kriegst eine Verzinsung. Ja? Du kriegst auch eine laufende jährliche Verzinsung. In diesem Fall sind es 6%, die ich da habe, was jetzt nicht so schlecht ist.
Aber wenn jemand dir 6% gibt, dann muss dann auch ein fettes Risiko da sein.
Ja, aber im Nachrangdarlehen, wie gesagt, also da bin ich dann lieber wieder bei Dividendenaktien. Ich sage jetzt nicht Telekom, weil haben wir schon mal das Beispiel nehmen. Ja. Aber
was ist mit offenen Immobilienfonds? Die gibt es ja auch noch. Die sind ja auch eine sehr beliebte Anlage. Da wurden die irgendwann mal geschlossen, als es ein bisschen kniffliger wurde. Was ist davon zu halten?
Da hast du halt auch strukturelle Risiken. Also da muss ich sagen, ist mir fast das direkte Immobilieninvestment sogar noch lieber. Also wenn ich mir jetzt also natürlich ist ein offener Immobilienfonds wie der Hausinvest beispielsweise von der Commerzreal, das sind schon Dickschiffe. Mhm. Ne? Da sind 13, 14 Milliarden Euro drin, Assets under Management und die sind auch hochgradig diversifiziert. Ja? Also die haben, die Commerzreal jetzt nicht für den Fonds, aber für einen anderen offenen Fonds, haben die irgendwie Hotels auf Hawaii gekauft. Jetzt kauft Haus Invest ein Wohnprojekt in Darmstadt. Die bauen sogar selber neu. Ich habe mit Andreas Muschter, mit dem Chef der Commerzreal im Oktober auf der Expo Real gesprochen. Und weil die jetzt selber, die haben ja auch einen Anlagenotstand, genau wie jeder andere Immobilienanleger, der privat unterwegs ist, suchen die auch. Und weil die nichts mehr finden, bauen die jetzt sogar selbst neu in der Nähe von
selbst
Darmstadt.
Selbst bauen.
So, und da siehst du, in was für Schwierigkeiten die geraten. Die werden aber von Kapital überrannt und haben deswegen jetzt letztens dieses riesige sogenannte Millennium-Portfolio gekauft für mehrere Milliarden, die da gezahlt worden sind, von so einem Versicherungskonsortium. Also das sind einfach Gelder, die da hin und her fließen, allein deshalb, weil die Anleger es mitbringen. Ja. Die sind also unter einem sehr hohen Anlagedruck und laufen ständig Gefahr, die Liquiditätsgrenze zu überschreiten, ab der sie die Kapitalannahme ablehnen müssen.
Ja, das ist immer das Problem. Also auf der einen Seite wollen die Anleger, wenn es gut läuft, immer alle rein. Und da haben sie dieses Liquiditätsdruck. Auf der anderen Seite, plötzlich, wenn so ein Crash kommt oder was,
alle Immobiliencrash,
wollen alle raus. Und das geht ja theoretisch beim offenen Immobilienfonds. Aber dann plötzlich wird er geschlossen und man kommt nicht mal an sein Geld ran, was man dann immer gedacht hat.
Ja,
das passiert ja auch. Ne? Da gab es aber einiges an Neuregelungen, weil natürlich ein Fonds dann nicht so schnell einfach mal Immobilien auf den Markt werfen kann und die Anleger auszahlen kann. Das geht ja nicht so einfach.
Ja, ganz genau. Da gibt es Haltefristen. Ne? Die ist jetzt in der Regel, soweit ich weiß, 12 Monate ist er musst du unter Umständen auf dein Geld warten, wenn du das jetzt, wenn du deine Anteile verkaufen willst. Aber auch 12 Monate sind natürlich bei einem Immobilienmarkt kein besonders langer Zeitraum. Also ich, so wie ich das beobachte, sind die offenen Immobilienfonds tatsächlich in einem extrem hohen Anlagenotstand. Und das Problem ist ja nicht nur, wenn die selber ihre Immobilien nicht schnell genug verkauft kriegen, frieren die ja nicht ein, sondern wenn die das Kapital gar nicht mehr annehmen können von den Anlegern. Mhm. Ja, also wenn die sozusagen die Kasse schließen müssen, okay, ist das auch ein sehr hoher Image-Schaden. Ja, dann steht ja irgendwie drin, House Invest nimmt kein Geld mehr an. So. Das ist dann so wie
gut,
wie,
das spricht ja aber auch für dich, ja. Ich meine, alle zu dir wollen so ungefähr. Ja.
Ja.
Ja, okay. Also alles nicht so einfach mit den Immobilien.
Aber was kann man, vielleicht die Frage noch zum Schluss, wie viel kann man bei so einem offenen Immobilienfonds an Rendite sehen? 3, 4, 5%? Was ist so die Hausnummer? Die muss ja auch gefallen sein jetzt mit den Zinsen insgesamt, oder?
Das ist ja unterschiedlich. Also bei dem Hausinvest ist auch ein niedriger einstelliger Betrag. Ich glaube, okay, die haben da auch im Moment eine 1 vorne sogar. Das kann ich jetzt so genau leider nicht sagen, was diese Fonds angeht. Die sind niedrig, die Renditen.
Okay, also lohnt sich noch nicht mal von der Renditeseite her.
Na, du kannst ja auch auf eine Wertsteigerung auch spekulieren, ne? dass dein Fondsanteil einfach im Wert wächst.
Ach so.
Das geht natürlich auch.
Okay. Ja, ich würde sagen, wir haben das ganze Gebiet einmal umrundet. Wir können wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden.
Zu jedem dieser Aspekte jetzt hier hitzige Diskussionen führen. Ja,
ja, die ganz hitzige haben wir ja gar nicht geführt. Die Grundsatzfrage der Gerechtigkeit.
Der Verteilung
von Grund und Boden. Da müssen wir uns nochmal trennen.
Da müssen wir uns nochmal trennen. Ich könnte mir vorstellen, der wird nochmal in Urlaub gehen. Und es wird bestimmt viele, viele Menschen geben, die zu der Folge auch besonders viel Feedback geben. Also macht das mal oder schreiben Sie mal. Also gerne an unsere klassische Adresse wirtschaftspodcast@welt.de. Dann lesen wir gerne mal. Und,
ich glaube, gelernt haben wir, wenn man sozusagen investieren will, muss man sich wirklich auch umfangreich informieren. Ja?
Es ist einfacher, einen ETF-Sparplan zu machen, als eine Immobilie zu kaufen. Ja. Das haben wir, glaube ich, erfahren. Ja. Das will ich mal sagen. Ja.
Also, aber es ist auch wichtig, weil es einfach so ein großes Klumpenrisiko ist, wenn man jetzt auf jeden Fall in eine einzelne Immobilie investiert, dass man sich das wirklich sehr, sehr gut überlegen muss.
Mieten versus Wohnen haben wir auch nicht endgültig diskutiert.
Also, wir haben vieles nicht endgültig diskutiert. Ja, dieser Podcast wird weitergehen.
Das war jetzt die letzte Serie, bevor du aus dem Urlaub wiederkommst. Und dann gibt es nächste Woche nochmal eine aktueller Podcast, kurz vor Weihnachten. Mal sehen, in welcher Stimmung du dann zurückkommst. Genau. Und dann einen aktuellen und dann gibt es die Jahresendausgabe, wo wir unsere Wetten abschließen. Aber ich vermute, der Defner wird jetzt endlich mal gewonnen haben. Ja.
Naja, zum Zeitpunkt verdient. Des Aufzeichnungszeitpunkts
sieht es gut aus.
Aber man weiß ja immer, wenn der Defner im Urlaub war, dann sind die Märkte eingebrochen. Ja. Und wir werden uns überraschen lassen. Es gibt weiter viel zu besprechen, so viel steht fest. Und wir danken ganz herzlich Michael Fabricius, dass du hier warst.
Ja. Danke, es war mir eine Ehre. Und Freude, gleichermaßen.
Das ist schön. Wir sind ja meistens nett zu unseren Gästen.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie, es gibt noch ein bisschen mehr Beef hier und so.
Kippt er mir noch das Wasser jetzt über den Schoß?
Du bist ja kein böser Makler.
Nein, und außerdem haben wir jetzt auch, Immobilien haben wir auch noch nie so heiß diskutiert.
Wir haben wirklich,
ich sehe eine große
Zukunft.
Nein, wir haben da wirklich.
Womit? Mit Immobilien oder für den Podcast?
Immobilien-Fortsetzung in diesem Podcast.
Ja, er möchte einen Immobilien-Podcast machen.
Wir haben eine Idee.
Guck mal, der Immo-Podcast.
Wir können dir dann schon mal sagen, wie die Einschaltquoten bei dem waren und wenn das dann Millionen waren, dann würde ich sagen,
stimmen Sie jetzt ab mit Ihren Stimmen, mit Ihren Ohren. Ja.
Stimmen Sie mit den Ohren
ab, genau. Abstimmung der Ohren, ja. Also, so, lange Rede, kurzer Sinn.
Ja.
Wir sagen am Ende wie immer Tschüss
und Ciao.
Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz und
Fabricius.
Mehr Power für Ihr Trading mit dem neuen Turbo 24 von IG, der erste börsennotierte 24-Stunden-Turbo der Welt. Wählen Sie Ihren Hebel und begrenzen Sie Ihr Risiko, ganz ohne Kommission, auf den leistungsstarken Handelsplattformen und Apps. Traden Sie Turbo 24 bei IG, einem Weltmarktführer im Online-Trading. Erfahren Sie mehr auf ig.com. Turbo-Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.